Ich freue mich, dass ihr es zur Mittagszeit geschafft habt, hier dann dazuzuschalten. Und in diesem Vortrag möchte ich euch in Kürze, so in 1,5 bis 2 Stunden, erzählen und zeigen, was Microsoft Azure für IT-Pros zu liefern hat. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die dann auch live über Twitter stellen. Seht ihr hier auch meinen Twitter-Handle, das ist @peterkirchner, ganz einfach. Und meine Kollegen dann hier sozusagen hinter der Kamera werden mir dann diese Fragen dann ganz subtil zuspielen. Das heißt, wenn ich mal ab und zu nach links oder rechts gucke, dann werde ich mir die mal kurz durchlesen und schauen, ob sie gerade gut reinpassen. Ansonsten werde ich auch bestimmt zum Ende des Vortrags auch noch einige Fragen wieder aufgreifen. Achso, zu mir kurz auch noch was. Peter Kirchner, Technical Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH. Seit 2010 beschäftige ich mich mit Microsoft Azure, anfangs für die Entwicklerthemen und seit 2 Jahren kümmere ich mich nunmehr um die Infrastrukturthemen. Folgende Agenda habe ich mir heute für euch ausgedacht. Zuerst mal eine kurze Einführung zu Microsoft Azure und was ist Cloud Computing. Danach ein Überblick über die Datendienste. Und danach natürlich Compute-Dienste, das ist, was uns als IT-Pros dann am meisten interessieren wird. Und dann auch ein Spezialfeld, das ist die hybride IT, das heißt, wie kann ich das lokale Rechenzentrum mit der Cloud verbinden. Und zum Schluss, weil das auch häufig dann gefragt wird, wie gehe ich eigentlich an die ganze Sache heran, wie komme ich denn auf die Kosten, möchte ich beispielhaft auch mal zeigen, wie man sich das Ganze zusammenrechnen kann und wo man die Preise findet und dergleichen. Gut, fangen wir mal an mit Microsoft Azure. Und zwar ist Microsoft Azure erstmal eine große Plattform, die uns eine Infrastruktur für verschiedenste Lösungen bietet, so erstmal ganz allgemein. Und was man hier sieht, erstmal innerhalb dieser Cloud-Infrastruktur sind 5 wichtige Eigenschaften, die wir von Azure nutzen können, die aber auch Eigenschaften sind von Cloud Computing zum Teil. Und die sollte man kennen. Fangen wir ganz links an mit der Skalierbarkeit. Bei der Skalierbarkeit können wir zwischen 2 Dingen unterscheiden. Das Klassische ist ja die vertikale Skalierung. Das heißt, wir packen mehr Power in die Maschinen hinein, also zum Beispiel mehr CPU-Kerne, mehr RAM, mehr Netzwerkkarten, mehr Festplatten, was auch immer, halt mehr in eine Maschine. Das ist typischerweise dann genutzt oder dann auch sinnvoll, wenn man Softwarelösungen hat, die nicht anders skalieren können, als mit mehr Power umgehen zu können. Oder beim Cloud Computing dagegen nutzt man viel häufiger dann die horizontale Skalierung. Das bedeutet, dass man die gleiche Instanz nimmt und davon weitere Instanzen nebeneinander packt. Dadurch hat man dann hat man kleinere Maschinen. Kleinere Maschinen sind häufig günstiger als große Maschinen. Jeder, der schon mal sehr Hardware angeschafft hat, weiß das. Und vor diese Maschinen stellt man dann einen Load Balancer, also eine Lastverteilung. Und dadurch gewinnt man natürlich dann auch gleichzeitig die nächste Eigenschaft, das ist nämlich dann die Hochverfügbarkeit. Da komme ich aber gleich zu sprechen. Bei der Skalierbarkeit bei Cloud Computing ist jedenfalls wichtig, dass man ad hoc, on demand, weitere Instanzen oder weitere Ressourcen dazu bekommen kann. Aber genauso wichtig ist, dass man diese Ressourcen auch genauso schnell wieder loswerden kann. Und das ist ein wichtiger Aspekt beim Cloud Computing, was ein Unterscheidungsmerkmal ist von vielen anderen Angeboten, die vielleicht ein sehr dynamisches Angebot sind, aber nicht dem Cloud Computing zugerechnet werden können oder sollten dann. Die nächste Eigenschaft haben wir dann mit der Hochverfügbarkeit. Das haben wir zum einen dadurch, dass wir halt bei vielen Ressourcen über viele Instanzen arbeiten. Nehmen wir mal an, wir haben hier halt unsere Lösung auf 10 Instanzen verteilt, dann wäre es wirklich fast egal, dass eine der Instanzen ausfällt, weil dann haben wir weitere 9, die dann die Kundenanfragen oder die Anfragen an diese Lösung generisch gesprochen bearbeiten. Hochverfügbarkeit brauchen wir allerdings auch hier dann aus Provider-Sicht. Das heißt, wir als Provider müssen natürlich auch ein Versprechen gegenüber dem Kunden abgeben. Wie weit ist diese Lösung verfügbar? Wie lange ist sie verfügbar? Wie häufig darf sie ausfallen? Was ist überhaupt ein Ausfall? Und was passiert im Falle eines Ausfalls? Sowas sind dann wieder, also aus der Sicht, wie lange, wie häufig und was passiert dann. Das sind eher weniger technische Dinge dann, das sind rechtliche Aspekte und das sind dann Punkte, die man auch auf der Azure Homepage unter Support und dann Rechtliches findet. Und dort findet man dann die SLAs zu den unterschiedlichen Diensten. Diese sind übrigens auch sehr individuell. Das heißt, es gibt nicht ein SLA über alle Dienste hinweg, sondern es gibt für jeden Dienst natürlich unterschiedliche SLAs, weil diese unterschiedlich bereitgestellt werden. Schönstes Beispiel oder einfachstes Beispiel ist, wir haben unterschiedliche SLAs für, also Service Level Agreements für virtuelle Maschinen und für Speicherkonten. Weil das ist bei diesen Beispielen sieht man von vornherein, ja, wird unterschiedlich gemessen. Was bedeutet überhaupt Verfügbarkeit? Und wie viel oder wie lange ist das Ganze verfügbar? An der Stelle auch dann gleich ein Ausblick für virtuelle Maschinen, weil das ist das, was uns heute in der Session für IT-Pros am meisten interessiert ist. Virtuelle Maschinen als Beispiel haben nur dann ein SLA von den 99,95%, wenn man zwei Instanzen für eine Lösung verwendet. Das heißt, es gibt sogenannte Verfügbarkeitsgruppen und damit sagt man Azure, das gehört zusammen, was in dieser Gruppe ist. Und erst ab einer Größenordnung von zwei Instanzen plus beliebig viele hat man ein SLA bei virtuellen Maschinen. Bei Speicherkonten ist das wieder anders. Da braucht man nur ein Speicherkonto anlegen und es hat dann sofort einen definierten SLA und man muss nicht erst mehrere davon anlegen. Da haben wir dann unter der Haube dann unterschiedliche Verfahren und Mechanismen, wie wir hier die Verfügbarkeit sicherstellen. Da komme ich aber später auch nochmal dran drauf zu sprechen, wenn ich über Compute und Daten rede. Der nächste Punkt ist dann Hybrid. Das ist ziemlich wichtig für Cloud Computing, weil auch wir als Microsoft sind nicht von heute auf morgen direkt in die Cloud gegangen, sondern haben das schrittweise überführt. Auch wir haben unsere eigenen Produktgruppen, haben sozusagen die ganzen diversen Produkte auch von eigenen Rechenzentren nach Microsoft Azure übertragen. Auch das war ein Prozess, der nicht sofort sozusagen möglich ist. Auch das braucht Zeit. Das ist der eine Punkt. Migrationen brauchen Zeit. Der andere Punkt ist auch, man möchte einfach gar nicht alles in die Cloud stellen. Es gibt bestimmte Dinge, die möchte man on-premise behalten, aus diversen Gründen. Das ist, glaube ich, jede Firma hat so seine eigene Motivation, warum sie das tut. Und es gibt auch viele Services oder Angebote, die intern oder extern angeboten werden, die man ohne weiteres in die Cloud dann stellt. Auch das haben wir so differenziert gemacht. Die Offenheit dann ist ein Punkt, den kann man aus vielen Richtungen betrachten. Die einfachste Richtung, die man einschlagen kann, ist, dass wir natürlich virtuelle Maschinen anbieten, die mit Linux oder Windows laufen. Das heißt, man kann Vorlagen auswählen, wo Windows-Server drauf sind, also 2012 oder 2016 auch schon verfügbar. Vor kurzem dann auch noch 2008 im Angebot und natürlich auch diverse Linux-Distributionen. Das heißt, wir haben auch in den Vorlagengalerien bei uns SUSE drin, wir haben CentOS drin, wir haben Ubuntu drin und aus denen kann man wählen. Natürlich sind auch viele andere Betriebssysteme möglich, denn bei uns in Azure läuft auch ein Windows-Server oder laufen Windows-Server mit dem Hypervisor. Das heißt, technisch gesehen ist bei uns natürlich auch vieles mehr möglich. Aber wie ihr wisst, was ist technisch möglich und was ist supported, das ist nochmal ein Unterschied. Und das, was wir dann häufiger darüber reden und was wir dann sagen, wird in Microsoft Azure unterstützt, das ist das auch, wo man dann bei uns wirklich den Support anrufen kann. Und das bedeutet auch wirklich, wenn bei uns dann oder wenn ihr dann ein Problem mit irgendeiner Linux-VM habt und da läuft irgendwas drauf nicht, dann kann man auch wirklich beim Microsoft Support anrufen. Und das ist auch der Grund, warum es dann manchmal etwas braucht für bestimmte Produkte, warum die nicht direkt supportet werden, weil auch wir müssen natürlich erstmal die Support-Mechanerie dahinter erstmal aufbauen. Offenheit geht auch noch viel weiter, bedeutet auch, dass die Plattform steuerbar und kontrollierbar ist. Und zwar nicht nur von uns und über unsere Tools, sondern auch über offene Schnittstellen. Und das bedeutet, dass wir hier im Prinzip allen Dritten, also Softwareherstellern oder auch allen Entwicklern praktisch, die Möglichkeit geben, die Plattform über REST-APIs zu kontrollieren und zu steuern. Und das ist das, was man hier oben sieht, also in Orange. Da sehen wir erstmal die Tools, sowas wie die Portale, die Management-Portale. Wir sehen hier allerdings auch die PowerShell-Tools. Wir sehen XPLCLI steht übrigens für Cross-Platform Command-Line Interfaces. Das heißt, das sind die Tools, die bei uns auf Node.js basieren und damit unter Mac, unter Linux, unter Windows ausführbar sind. Wir haben die Software-Development-Kits. Das heißt, auch hier für unterschiedliche Sprachen, wo dann Entwickler dann bestimmte Dienste von Azure nutzen können. Und das alles geht auf die REST API von Azure. Ja, man konnte vor einiger Zeit sagen, auf die eine, mittlerweile haben wir zwei, es gibt eine alte und eine neue. Deswegen gibt es auch ein altes und ein neues Portal. Für diejenigen, die das schon mal ausprobiert haben, werden das schon mitbekommen haben. Die alte REST API nannte sich noch Azure Service Management, kurz ASM, falls einem das mal über den Weg läuft. Und die neue API nennt sich oder ist unter dem Namen Azure Resource Manager zu finden, kurz ARM. Ja, also, aber trotzdem, auch wenn wir zwei APIs an dieser Stelle derzeit haben, ist das alles komplett REST-basiert und auch dokumentiert, sodass hier dann jeder Tools dafür bauen kann oder Software dafür bauen kann. Schönes Beispiel, es gibt gute Tools für die Skalierbarkeit. Das heißt, wir bringen natürlich Tools oder Onboard-Mittel mit in Azure, um VMs einfach zu skalieren, nach einem Zeitplan, nach CPU-Lastgrenzen. Das heißt, wenn bestimmte Maschinen zu viel Last haben, dann werden automatisch weitere Instanzen dazugefügt. Wem allerdings diese einfachen Regeln nicht reichen, der kann auf Drittanbieterlösungen zurückgreifen, die dann schon wesentlich komplexere Regelsätze dann anbieten, die wir vielleicht nicht bieten können an der Stelle. Und die letzte Eigenschaft an der Stelle ist dann hier die Sicherheit. Sicherheit ist ein total weiter Begriff und auch der wird von vielen Menschen unterschiedlich gesehen. Manche betrachten hier den Schutz vor Datenverlust, manche sehen unter Sicherheit den Schutz der Vertraulichkeit, andere sehen hier den Schutz der Datenintegrität. Wiederum andere sehen darunter vielleicht sogar Regularien, das heißt, welches Datenschutzrecht wird hier unterstützt, welche Compliance wird in meinem Unternehmen unterstützt, also ein sehr weites Feld. Dazu haben wir auch schon einiges an Content auch aufgenommen, da kann ich auch die Aufzeichnung vom Technical Summit empfehlen. Da hatte ich dann das erste Mal die Möglichkeit, das Ganze auch mit einem Juristen sozusagen auf der Bühne zu bestreiten, weil, wie ihr vielleicht wisst, wir als Microsoft oder ich als Nicht-Anwalt und auch nicht als Kanzlei und ähnliche Dinge darf natürlich über die rechtlichen Dinge keine verbindlichen Auskünfte geben. Wenn mich jemand fragt, darf ich das machen, dann dürfte ich höchstens sagen, ja, könnte möglich sein, aber wir brauchen dann wirklich einen Juristen, der dann auch sagt, ja, das geht. Und so einen hatte ich da mit dem Raphael Körner auch beim Technical Summit. Es lohnt sich wirklich durchaus, diesen Vortrag nochmal anzusehen. Das hat wirklich Spaß gemacht, dann auch über die rechtlichen Dinge mal so verbindlich zu reden, beziehungsweise er durfte dann darüber so verbindlich reden. Genau. Dann schauen wir mal weiter. Und zwar haben wir sehr viele Dienste in Microsoft Azure und diese Folie soll einfach nur mal kurz zeigen, wie viele Dienste es hier sind. Und ich möchte heute natürlich auch nicht auf alle diese eingehen, insbesondere sowieso nur auf den Teil unten, den wir hier sehen, mit den Infrastrukturdiensten. Weil das sind die generischen Dienste, mit denen man im Prinzip alle Lösungen aufbauen kann, die man sich so vorstellen kann. Darüber sehen wir dann den großen Bereich der Plattformdienste. Und das sind die Dienste, die eigentlich eher von Softwareherstellern dann eingesetzt werden. Ja? Und links und rechts sehen wir dann so ein paar Metathemen wie Security und Management. Darauf möchte ich heute auch dann teilweise eingehen. Und auf der rechten Seite sehen wir dann auch hybride Dienste, die zum Einsatz kommen, wenn wir unser lokales Rechenzentrum mit der Cloud verbinden. Oder wer schon super modern unterwegs ist, auch schon Multicloud macht, das heißt mehrere Clouds miteinander verbindet. Gut. Also wie gesagt, das soll nur mal einen Eindruck geben. Wir reden hier über sehr viele Dienste und wir können natürlich auch immer nur eine begrenzte Auswahl dann auswählen für so einen kurzen Vortrag. Übrigens, zwar rede ich heute nicht über die Entwicklerdienste, aber wir haben auch noch mal eigene Veranstaltungen auch für die Entwickler. Hier sind zwei wichtige Adressen, die man kennen sollte. Für die Entwickler ist immer ein Anlaufpunkt aka.ms/techwiese, also Techwiese wie Tech, also TECH und dann Wiese. Und für die IT-Pros unter uns gibt es den IT-Pro-Hub auch zu finden unter aka.ms/IT-Pro-Hub. Also da findet dann der jeweilige dann den passenden Content. Ein kleiner Exkurs zu den Dienstmodellen. Ich hoffe, dieses Slide haben schon viele gesehen. Es ist nämlich das Standard-Slide, das seit Jahren aufgelegt wird, wenn man Cloud Computing erklärt. Und ich werde es auch noch mal kurz motivieren für diejenigen, die es noch nicht kennen. Ich werde aber dann gleich mal einen Schwerpunktwechsel durchführen, weil ich betrachte es immer sehr gerne aus dem Aspekt der Sicherheit, weil das einer meiner Schwerpunktthemen ist. Fangen wir erstmal an. Ganz links sehen wir das, was in grün ist, on-premise. Alles ist grün. Grün ist das, was wofür der Kunde verantwortlich ist und wo er den Aufwand hat. Da sehen wir also in den unterschiedlichen Schichten, wir haben die physikalische Sicherheit, wir haben Netzwerk, wir haben die Hardware, wir haben die Virtualisierung, dann das Betriebssystem und dann kommen die einzelnen Lösungen, das heißt Middleware, User Data und Applikationen. Das heißt, ich als Kunde bin für alles verantwortlich und habe natürlich auch die höchste Flexibilität an der Stelle. Der erste Punkt, wie ich dann das outsourcen kann, und auch Cloud Computing ist natürlich eine Form des Outsourcing, ist, dass wir hier bis zur Ebene der Virtualisierung die Verantwortlichkeit abgeben. Und das bedeutet, dass ich als Kunde erst dann aufsetze, wenn ich das Betriebssystem installiere. Ja, das heißt, ich wähle das Betriebssystem oder installiere es vielleicht auch sogar selbst, installiere es, konfiguriere es und pflege es danach natürlich auch. Und darüber alle Schichten genauso. Das bedeutet, ich muss danach auch die Lösung installieren und auch entsprechend aktuell halten. Und das ist ein Punkt, wo ich dann auch schon mal gleich einen Schwerpunktschwenk machen möchte, wie dieses Slide normalerweise erklärt wird, sondern wofür bin ich verantwortlich? Und häufig werde ich dann auch bei unseren virtuellen Maschinen gefragt und virtuelle Maschinen fallen natürlich in den Punkt Infrastructure as a Service rein, also IaaS, werde ich gefragt, na, wie schützt ihr denn meine virtuelle Maschine? Wo ich dann sagen muss, ja, wir kümmern uns darum, dass keiner über das Netzwerkkabel stolpert und keiner den Stromstecker zieht und dass auch keiner das Gerät aus dem Rack klaut. Aber ab Betriebssystemebene ist das die Verantwortung vom Kunden, weil es ist Infrastructure as a Service. Wir kümmern uns nur bis zum Punkt der Virtualisierung darum. Das bedeutet, Betriebssystem installieren, dann Firewall gescheit konfigurieren, alle Updates natürlich immer einspielen, dann die Middleware muss natürlich auch immer aktuell gehalten werden, das gleiche Spiel wie beim Betriebssystem. User, das heißt, es geht hier um Authentifikation. Das heißt auch, ich musste mich darum kümmern, dass ich eine starke Authentifikation habe. Bedeutet vielleicht darauf achten, dass ich komplexe Passworte habe oder selbst das ist eigentlich heute schon veraltet. Wir brauchen einen weiteren Faktor, also dass wir Multifaktor-Autorisierung haben oder Authentifikation haben an der Stelle. Daten, Applikationen, das gleiche Spiel aktuell halten und richtig konfigurieren. Der nächste Schritt ist dann in der Abstraktion, ist dann Platform as a Service oder kurz PaaS. Das bedeutet, dass ich als Kunde erst ab der Nutzerverwaltung und den Daten und der Applikation verantwortlich bin. Das Betriebssystem und die Middleware wird mir hier dann auch vom Provider abgenommen. Auch das haben wir bei uns im Angebot, ist allerdings mehr ein Softwareherstellerthema. Das heißt, darum kümmern wir uns heute weniger. Das alles führt dann ganz recht zu Software as a Service. Das heißt, dem endgültigen Produkt, das wir irgendjemandem anbieten. Wie man auch sieht, kann man natürlich von links nach rechts alles jeweils aufbauen und die damit nächstmögliche Schicht auch erreichen. Das heißt, ich könnte on-prem meine eigenen Infrastructure as a Service erreichen. Das ist ja im Prinzip, was Microsoft macht. Für uns sind ja alle Maschinen on-prem und bieten damit Infrastructure as a Service und unsere Platform as a Service Angebote bauen wir auch mit unseren eigenen Infrastructure as a Service Angeboten und auch Software as a Service. Nehmen wir mal eine Office 365 oder Dynamics CRM Online und ähnliche Dinge. Auch das bauen wir bei uns im eigenen Azure-Rechenzentrum auf über Infrastructure oder Platform as a Service. Und das können natürlich dann, das könnt ihr dann praktisch genauso machen, dass ihr, wenn ihr ein Produkt anbieten wollt, dass ihr das dann entweder Infrastructure oder Platform as a Service dann in Azure aufbaut. Ein weiterer Exkurs, und das ist dann etwas, wo dann Marketing meistens ein bisschen weghören muss, weil ich dann immer so ein bisschen auf Marketing schimpfen muss, dass der Begriff des Cloud Computing so vielfältig interpretiert worden ist. Es gibt nicht die eine Definition, was Cloud Computing ist, aber es gibt schon vom NIST, also vom National Institute of Standards and Technology, eine ziemlich alte Definition, was es sein sollte. Und es gibt dort in dem Paper 5 wesentliche Eigenschaften, die beschrieben werden. Zum einen muss es ein Angebot sein, das ist on-demand und per Self-Service erreichbar. Das bedeutet, wenn ich den Dienst nutzen möchte, dann gehe ich in ein Selbstbedienungsportal, wähle meinen Dienst aus und erhabe ihn dann auch innerhalb von kürzester Zeit. Im Kontrast dazu, dass er ein Freitagabend ist und ich irgendwo bei jemandem keinen mehr am Telefon erreiche, dass ich dann bis zum Montag warten müsste. Das ist damit also nicht gemeint. Dann gibt es hier einen breiten Netzwerkzugriff. Das ist in NIST relativ generisch ausgedrückt. Das liegt daran, dass die NIST-Definition nicht nur die Public Cloud betrachtet, sondern auch die Private, die Community Cloud, die Hybrid Cloud und natürlich auch die Public Cloud. Und wenn man die anderen Clouds betrachtet, dann reicht natürlich auch als Definition einen breiten Netzwerkzugriff auf die Angebote zu haben. Bei der Public Cloud ist das natürlich immer das Internet. Aus Provider-Sicht haben wir hier ein Resource Pooling. Das bedeutet, wir virtualisieren. Der Provider virtualisiert. Ich als Kunde weiß damit, ich bin in einer mandantenfähigen Umgebung. Wenn ich eine VM habe, werde ich damit wahrscheinlich nicht einen einzelnen Host für mich bekommen, also einen einzelnen physikalischen Server, sondern ich werde wahrscheinlich eine virtuelle Maschine erhalten, die auf einem Host läuft. Es ist schnell skalierbar, das hatten wir auch schon mit dem vierten Punkt, vorhin schon ausgiebig besprochen. Auch hier nochmal als Definition aufgenommen. Das bedeutet, ich kann schnell erweitern. Schnell bedeutet dann angepasst schnell, je nach Ressource. Virtuelle Maschinen brauchen vielleicht mal ein, zwei Minuten länger, als ein Speicherkonto zu erstellen. Das ist alles im Rahmen. Aber ich kann es genauso schnell auch wieder loswerden. Und am Ende soll ich natürlich auch nur das bezahlen, was ich genutzt habe. Das heißt, wir brauchen eine Messbarkeit der unterschiedlichen Ressourcen. Und man sieht dann auch bei uns, wir haben unterschiedliche Metriken, die auf die verschiedenen Ressourcen angewandt werden. Während bei uns zum Beispiel virtuelle Maschinen minutengenau die Laufzeit gemessen wird, gibt es bei uns Speicherkonten, die an sich nichts kosten, sondern nur die Daten, die darin liegen. Das heißt, dass auch nur die Daten berechnet werden, die dort entsprechend gespeichert wurden. Gut, dann kommen wir zu den Regionen. Auch hier ein paar Grundlagen, die man kennen sollte, wenn man mit Azure zu tun hat, dass wir bei Azure in Regionen denken und auch verwalten. Das ist wichtig für diejenigen, die schon bei anderen Cloud-Providern unterwegs sind, die das unter Umständen auf Rechenzentrumsebene machen. Bei Microsoft Azure sind Rechenzentren innerhalb einer Region zusammengefasst und man kann Ressourcen nur in einer bestimmten Region bereitstellen. Man kann nicht ein bestimmtes Rechenzentrum auswählen. Das liegt daran, dass wir damit die Möglichkeit haben, die Region natürlich dem Wachstum entsprechend zu erweitern. Und das hatten wir mit Nord- und Westeuropa schon häufig. Also die Regionen sind mittlerweile seit Beginn stark gewachsen. Und auch hier gibt es mittlerweile etliche Rechenzentren mehr. Wir geben keine genauen Zahlen an, das wisst ihr. Das hat auch mit unserer Compliance zu tun. Da komme ich dann später hoffentlich noch mal kurz darauf zu sprechen, aber vielleicht auch hier schon mal kurz. Wir bieten ja sehr viele Zertifizierungen, Attestierungen und Programme an, also ISO 27001, also 27001 meine ich ja vielmehr, oder 27018 oder SOC 1 und 2. Das sind so typische Zertifizierungen, die natürlich viele brauchen. Und auch dort steht natürlich auch drin, inwieweit man natürlich Location und auch genaue Angaben zur physikalischen Beschaffenheit der Rechenzentren macht, nämlich dass man sie größtenteils nicht macht. Und das ist der Grund, warum man dort häufig dann etwas verschwiegener ist. Es ist nicht, dass wir es unseren Kunden nicht erzählen wollen, sondern liegt einfach daran, dass wir natürlich unseren Kunden Zertifizierung anbieten wollen und da ist es entsprechend häufig geregelt. Auch hier dann ein kurzer Ausblick dann zur Microsoft Cloud für Deutschland. Was hier noch mit grün gekennzeichnet ist, hier ist ja die offizielle Kommunikation, dass ab der zweiten Jahreshälfte die ersten Dienste ausgerollt werden. Und hierbei wurde auch schon öffentlich gemacht, dass die Regionen heißen werden Germany North East, was Region um Magdeburg herum sein wird. Und wir haben die Region Germany Central, was die Region um Frankfurt herum sein wird. Und auch hier kann ich ein paar Fragen antizipieren, die mir hier häufig gestellt werden. Natürlich sind diese beiden Regionen separiert von der Gesamt-Microsoft Public Cloud. Das ist nichts Neues für uns. Wir haben damit Erfahrung. Wir haben auch schon andere separierte Clouds, zum Beispiel mit Australien, mit China, mit der Government Cloud in den USA oder auch vor der Microsoft Cloud für Deutschland einige Wochen angekündigt, auch mit der in Großbritannien. In Deutschland haben wir allerdings einen wichtigen Unterschied. Und zwar haben wir einen Vertragszusatz. Und zwar gibt es einen Zusatz für den Auftragsdatenverarbeiter. Und das ist bei der Microsoft Cloud für Deutschland ist das die T-Systems International, die hier der Auftragsdatenverarbeiter ist. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den anderen Clouds, wo es diesen Vertragszusatz nicht gibt und warum auch die Microsoft Cloud dann für viele in Deutschland oder in Europa interessant ist. Weil wenn es dann um Datenherausgabe geht, dann muss sich derjenige, diejenige an die T-Systems International wenden. Microsoft selbst hat sich aus diesen beiden Regionen ausgesperrt und hat keinen Zugriff, ohne dass es die T-Systems International als Aufseher genehmigen würde. Damit habe ich die Grundlagen erstmal durch und damit würde ich in den ersten Teil reingehen, die Datendienste. Hier nochmal das Übersichtsslide aufgelegt. Auch hier sehen wir schon an einigen Stellen Daten. Zum Beispiel unten bei der Infrastruktur sehen wir den Bereich Storage mit Blob Storage, Azure Files und Premium Storage. Blob Storage und Azure Files gehören zu den normalen Speicherkonten. Das heißt, man legt in Azure ein Speicherkonto an und dann hat man mehrere Formate, wie man auf dieses Speicherkonto zugreifen kann. Premium Storage ist etwas extra, gehört nicht direkt zu einem Speicherkonto, sondern wird mit einer VM erstellt und auch genutzt und kann damit auch nicht gemeinsam genutzt werden mit mehreren VMs. Der Vorteil ist allerdings im Gegensatz zum normalen Speicherkonto, der dann natürlich auch über REST-APIs angesprochen wird und dann natürlich auch einige Latenzen mitbringt, ist, dass wir beim Premium Storage SSDs haben, auf die dann die VMs mit sehr hoher Performance zugreifen können. Unterschied ist allerdings auch hier schon, möchte ich schon mal gleich sagen, dass man, während man bei Speicherkonten nur das bezahlt, was dort wirklich gespeichert wird, bei Premium Storage natürlich dann die SSD bezahlt werden muss. Das heißt, wenn man eine 128 GB SSD zum Beispiel nutzt und davon nur 60 GB verwendet, dann muss man trotzdem die 128 GB der SSD dann als Premium Storage Gebühr zahlen. Bei den Speicherkonten dagegen, wenn ich eine VAD in meinem Speicherkonto liegen habe und die ist 128 GB groß, aber in dieser virtuellen Festplatte, also in dieser VAD, liegen nur 60 GB drin, dann zahle ich an dieser Stelle dann auch nur die 60 GB. Hier übrigens auch gleich ein Tipp. Nicht auf die schlaue Idee kommen, eine virtuelle Festplatte in Azure zu formatieren, also kein vollständiges Format durchführen, weil dann wird natürlich jetzt jeder Sektor, auch jeder virtuelle Sektor, mit einer Null geschrieben. Und auch Nullen sind Daten und auch dann würden Sie halt nicht mehr, oder ihr würdet nicht mehr in den Genuss kommen, nicht die Daten zu bezahlen, nicht die Speicherbereiche zu bezahlen, die ihr eigentlich nicht nutzt. Weil dann der Nullen liegen, dann liegen da halt Nullen, das sind auch Daten. Wem das mal passiert ist oder wer auch viel Fragmentation hat auf den virtuellen Festplatten, dafür gibt es natürlich Tools, die das auch wieder, diese Bereiche entsprechend als frei kennzeichnen. Das ist natürlich kein Problem an dieser Stelle. Dann gibt es weitere Datendienste, um die wir uns heute nicht kümmern. Die sind dann oben in den Plattform-Services angesiedelt. Die würden wir dann heute überspringen, weil heute wir die Entwicklerthemen auslassen. Ich hoffe, das habt ihr mittlerweile mitbekommen, dass das ein Vortrag für IT-Pros ist. Gut, damit haben wir hier auch dann eine Übersicht für unsere Speichersysteme. Hier auch dann, weil es einigermaßen vollständig sein sollte, auch einige für Entwickler, die überspringe ich dann gleich. Allerdings auch viele, die uns hier interessieren. Von links nach rechts wird es dann immer, also links ist es am flexibelsten, allerdings auch ist der Aufwand am höchsten, bis wir ganz nach rechts dann kommen, wo wir am unflexibelsten werden und auch dann den wenigsten Aufwand haben. Das bedeutet, auf der linken Seite haben wir eine VM mit einer relationalen Datenbank installiert. Das bedeutet, ich kann natürlich auf einer virtuellen Maschine beliebige Datenbanken installieren. Also ein SQL-Server, ein Oracle-Datenbank oder ein MySQL, das steht euch völlig frei. Ja, da kann auch irgendwas anderes dann drauf sein. Das bedeutet aber auch, wie vorhin auch schon bei der Übersicht für Infrastructure as a Service erklärt, ihr seid dann für das Betriebssystem verantwortlich, für den SQL-Server oder für die Datenbank, die dann da drauf ist, das entsprechend zu pflegen. Ja, also das muss dann natürlich ganz normaler Administrationsaufwand, den man auch sonst hätte, wenn man die Maschine bei sich selbst hat. Dafür hat man allerdings auch so gut wie keine Einschränkung, weil man ja das System besitzt. Es gibt dann eine Stufe weiter, dann daneben sehen wir die SQL-Datenbank. Das ist ein Dienst. Das heißt, ich kann hier auch in Azure eine SQL-Datenbank als Dienst beziehen, das heißt mit wenigen Mausklicks oder in PowerShell mit wenigen Befehlen und habe dann innerhalb von wenigen Sekunden eine neue Datenbank, die dann allerdings auf als Dienst angeboten wird, also Platform as a Service, bedeutet, ich habe keine Kontrolle über den Server. Die wird mir dann abgenommen. Ist halt immer, was möchte ich haben? Möchte ich Verwaltungsaufwand haben oder möchte ich einfach nur einen Dienst schnell nutzen? Das kommt eigentlich darauf dann an, ob für euch die Einschränkungen ja gehen oder nicht gehen, die dann damit kommen. Wenn ihr halt das als Dienst nutzt, dann seid ihr wieder in einer mandantenfähigen Umgebung. Und das bedeutet, dass natürlich hier bei der SQL-Datenbank dann all die TSQL-Befehle gesperrt sind, die andere Nutzer auf diesem SQL-Server in Mitleidenschaft ziehen würden. Als Beispiel, ich habe schon häufiger mal Vorträge gemacht dazu oder Workshops, wie man einen Testlab aufbaut, also eine Testumgebung in Azure. Und das am Beispiel vom SharePoint gemacht, weil ich vor Microsoft-Zeiten halt viel mit SharePoint gemacht habe, ist das für mich immer ein schönes Beispiel. Das ist halt ein SharePoint ist ein Beispiel dafür, dass es nicht mit einer SQL-Datenbank funktioniert, weil es TSQL-Befehle braucht, die hier nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, in meiner Testlab-Umgebung ziehe ich dann halt immer eine VM mit einem SQL-Server mit hoch, um das dann bereitzustellen. Gut, DocumentDB brauchen wir heute nicht, Table Storage auch nicht, Entwicklerthema, Blob Storage. Das interessiert uns sehr, weil das ist der Teil von den Speicherkonten, wo wir beliebige Daten speichern können. Das heißt, hier haben wir dann unterschiedliche Typen. Das sieht man dann, darunter steht nämlich Block und Page Blobs. Das sind häufig so Zungenbrecher, Block Blob oder Page Blob. Und das sind unterschiedliche Formate, die man einfach mal gehört haben sollte, dass das existiert bei den Blob-Speicherkonten. Warum sollte man das gehört haben? Virtuelle Festplatten, also die VRDs, müssen nämlich als Page Blob gespeichert werden. Liegt daran, dass wir bei Page Blob die Möglichkeit haben, einen Random Access durchzuführen. Und was brauchen wir bei virtuellen Festplatten? Wir brauchen natürlich die Fähigkeit, beliebige Seiten innerhalb einer Datei zu schreiben oder auch zu lesen. Und das bringt das genau so mit. Gut, Files, das ist relativ neu noch, ist gerade erst im Herbst dazugekommen. Preview war es schon ein bisschen länger, schon seit über einem Jahr. Ist eine Möglichkeit, auf Speicherkonten zuzugreifen, nicht über REST, sondern über das klassische SMB-Protokoll. Und wenn wir Lösungen in Azure betreiben, dann hatten wir vielleicht häufig das Problem, dass diese mit REST natürlich von Azure nicht umgehen können. Aber mit der normalen Dateifreigabe können die meisten Lösungen sehr wohl gut umgehen. Ja? Und das ist natürlich hiermit eine Lösung, auf die haben viele gewartet. Und die setzen natürlich deswegen auch sehr viele dann in Azure ein, weil wir haben damit die Möglichkeit, Daten zwischen vielen virtuellen Maschinen leicht auszutauschen. Oder wir haben damit auch die Möglichkeit, dass Produkte, Lösungen, die auf einer virtuellen Maschine laufen, die Daten in einem Speicherkonto speichern können. Auch obwohl sie nicht mit Azure-Speicherkonten umgehen können, sondern Azure Files ist halt einfach eine ganz normale Dateifreigabe. Und ich kenne eigentlich fällt mir nicht wirklich ein Programm ein, das nicht mit Dateifreigaben umgehen kann. Disks und Drives ist dann nur noch der Vollständigkeit halber hier aufgezählt. Auch die virtuellen Festplatten, die virtuellen Datenträger, die an eine virtuelle Maschine gebunden sind, liegen natürlich irgendwo in einem Speicherkonto. Und das wird durch Treiber abstrahiert, die sich dann auch unter dem Namen Disk und Drives unter Azure finden lassen. Über Namensgebung, wie gesagt, bin ich auch nicht immer so glücklich an der Stelle, weil das natürlich missverständlich ist, weil Disk und Drive sind so generische Namen, könnte auch alles andere bedeuten. Aber es bedeutet einfach, dass die Produkte oder die Software auf einer virtuellen Maschine gar nicht wissen, dass sie nicht auf eine echte Festplatte schreiben, sondern dass diese Daten dann in einer VD in einem Speicherkonto liegen. Hier habe ich ein paar Referenzwerte rausgegriffen, wirklich nur ein paar. Allerdings werde ich dazu häufig gefragt, deswegen habe ich das mal hier noch als Slide hinzugefügt. Bei Azure Storage haben wir unterschiedliche Speichertypen, wie erwähnt. Über Blobs und Files habe ich gerade kurz etwas gesagt. Der Vollständigkeit halber zu wissen, es gibt dort auch noch Tables und Queues. Also Tables sind Tabellen, schemalose Tabellen, also sowas, wie man es auch von NoSQL kennt. Und Queues sind Warteschlangen. Das heißt, man kann damit auch Systeme entkoppeln. Dann haben wir ein Limit pro Storage-Account von 500 Terabyte. Das heißt, wenn man da drüber kommen würde, dann muss man halt ein weiteres Speicherkonto erstellen. Dann hat man halt wieder erneut 500 Terabyte, die man nutzen kann. Für die Anzahl an Blobs, also sprich auch Dateien, gibt es kein Limit in den Blobs und in den File-Shares. Die Blobs selbst, wie gesagt, sind große Binärdateien und haben wir zwei Typen. Wir haben einmal die Block-Blobs und die Page-Blobs. Die Page-Blobs ist das Format, was wir für virtuelle Festplatten brauchen. Ja, wenn wir mal Dateien hin und her kopieren, dann halt darauf achten, das nicht aus Versehen als unter dem falschen Format angelegt zu haben. Bei den Page-Blobs haben wir eine maximale Dateigröße von 1 Terabyte. Und da kommt übrigens auch das Datenträgerlimit her für die virtuellen Maschinen. Weil wenn die darunterliegende Datei nur 1 Terabyte groß sein kann, dann kann natürlich auch der Datenträger bei der VM nur 1 Terabyte groß sein. Braucht man mehr, da muss man halt, geht man häufig den Weg darüber, mehr Datenträger an die virtuelle Maschine anzuschließen und die dann im Verbundsystem zu nutzen. Entweder über ein RAID 0, ein RAID 1 oder ein RAID 5, was auch immer man gerade braucht. Also Mirroring, Stripeset oder halt ein paritätisches Verbundsystem. Gut, Block-Blobs, damit brauchten wir uns eigentlich weniger beschäftigen als IT-Pros, weil das ist eher für Softwarehersteller interessant. Aber damit ihr es auch mal gehört habt, Block-Blobs haben die charmante Eigenschaft, dass man konsistent Daten speichern kann. Während man in Page-Blobs Daten schreibt und dann sind die Seiten halt geschrieben und auch da kann man bei Block-Blobs sagen, hier sind die Daten, hier sind die Daten und irgendwann sage ich, jetzt bin ich fertig mit Datensenden, ich möchte, dass die jetzt gespeichert werden. Das hat den Vorteil, wenn irgendeiner dieser Versandaufträge nicht angekommen ist, dann sage ich nämlich nicht, die Daten sollen geschrieben werden und die Daten bleiben in der Azure dann konsistent, weil ich nicht irgendwie Bereiche geschrieben habe und manche nicht. Files, wie gesagt, das ist der Bereich für Dateifreigaben, SMB-Protokoll für unsere Maschinen. Hier haben wir auch interessanterweise dann ein File-Limit von 5 Terabyte, also ein File-Share-Limit von 5 Terabyte. Gut, gehen wir weiter. Dann haben wir die Datendienste geschafft. Nochmal zur Rekapitulation, warum brauchten wir die Datendienste? Irgendwo müssen unsere virtuellen Festplatten liegen. Ja, das ist für uns als IT-Pros der Hauptzweck, warum wir die Speicherkonten verwenden. Natürlich haben Speicherkonten die Fähigkeit, auch alles andere zu speichern. Wir können dort beliebige Daten halt ablegen, aber das ist, wofür wir es am meisten verwenden. Kommen wir zu den Compute-Diensten. Hier habe ich mit zwei rausgegriffen. Einmal die Webseiten oder wie wir sie dann auch jetzt nennen, Web-Apps. Und danach rede ich dann auch nochmal über die virtuellen Maschinen natürlich. Aber Web-Apps ist ja auch etwas, was wir vielleicht auch ab und zu mal brauchen. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, sehr einfach Webseiten anzulegen. Und hier sind wir auch wieder sehr offen, weil was läuft unter der Haube? Unter der Haube läuft ein Windows-Server mit dem IIS. Und alles, was beim IIS durch die Pipe geht, das heißt, was wir dort hinzufügen können, das können wir dort laufen lassen. Das heißt natürlich .NET, das heißt PHP, das heißt Java oder was auch anderes uns, was wir zur Verfügung stehen. Das kann man dann ziemlich leicht nachsehen. Aber das ist so das Typische, was man, glaube ich, nutzt. Gut, als Nutzer bekomme ich einfach nur eine Konfigurationsseite in Azure. Das heißt, das ist Plattform as a Service dann hier. Und ich erhalte eine Ablage, das heißt eine Speicherablage, wo ich dann die entsprechenden Dateien hochlade. Und dann funktioniert die Webseite schon. Das heißt, ich habe dann einen entsprechenden noch Microsoft-spezifischen Domainnamen. Den nutzt wahrscheinlich ein Kunde niemals produktiv. Da wird ein CNAME drüber gelegt oder es wird ein A-Record dann angelegt, der dann auf die entsprechende Webseite zeigt. Wir als Kunde können aber sehr leicht dann dort Content hochladen. Klassisch haben wir hier sowas wie FTP, aber wir können auch Continuous Deployment machen, also was Modernes. Das über Visual Studio Online, GitHub, Bitbucket, Dropbox, das sind so ein paar Repositories, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Ja. Gut, das soweit zu den Web-Apps. Leistungsstufen ist vielleicht noch interessant. Ist eine generelle Info auch zu Azure. Das heißt, wir haben in Azure natürlich viele Ressourcen. Das haben wir schon drei gehört, also gehört schon. Auf dem Slide vorhin gesehen haben wir ganz viele. Aber gehört haben wir schon virtuelle Maschinen, Speicherkonten, jetzt auch noch Webseiten. Und alle haben natürlich unterschiedliche Tarife. Und die unterschiedlichen Tarife ermöglichen natürlich unterschiedliche Features, haben natürlich auch unterschiedliche Leistungs- oder Preispunkte. Webseiten gibt es natürlich kostenfrei, dann hat man natürlich Limitierungen, wie viel Traffic darf man, wie viel Traffic darf auflaufen, wie viel CPU-Last darf auftauchen und so weiter, bis es dann rüber geht zu den Stufen Basic und Standard an dieser Stelle. Und damit kommen dann auch unterschiedliche Features rein, wie Autoskalierung, das heißt, was ich vorhin mal angesprochen habe, man kann dann über Zeitpläne dann steuern, wie viele Instanzen für die Webseite sollen bereitgestellt werden oder auch nach Last natürlich. Ich habe unterschiedliche Staging-Slots, das heißt, ich muss natürlich nicht am offenen Herzen operieren, sondern ich lade erstmal die veränderte Webseite hoch, prüfe die und dann kann ich einen schönen Switch machen, wenn ich sie getestet habe, dass sie funktioniert. Und wenn es auch mal vorkommen sollte, habe ich auch schon gesehen, dass man den Switch natürlich auch wieder zurückmachen kann, wenn man merkt dann, okay, hat doch nicht funktioniert, was ich vorher getestet habe. Was an der Stelle auch noch interessant ist, auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist die Website Gallery. Wir haben bei vielen Ressourcen Galerien. Das heißt, man kann sehr schnell aus fertigen Frameworks wählen und die werden dann auch automatisch installiert. Das heißt, ich erhalte nicht immer eine leere Webseite, wo ich dann alles selber machen muss, sondern ich kann aus einer Galerie wählen und dann wird die automatisch, dann werden die entsprechenden Frameworks automatisch installiert. Bekannte Größen sind dann hier sowas wie WordPress, Joomla, Umbraco oder andere Systeme, die dort drin sind. Und das kann man dann halt wirklich mit einigen Mausklicks erstellen. Oder PowerShell. Hier dann auch nochmal ein Übersichtsslide von welche Vorlagen wir hier haben. Und wie gesagt, es ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Wir haben hier hunderte von Vorlagen in den Galerien. Kommen wir zu den virtuellen Maschinen. Und das ist ja, glaube ich, was uns am meisten interessiert, wenn wir virtuelle Umgebung oder ja, Infrastrukturen aufbauen. Wir haben erstmal natürlich irgendwo einen Host, den wir natürlich nicht kennen, weil wir erhalten nur eine virtuelle Maschine. Und vor der virtuellen Maschine kann, muss aber nicht ein Azure Load Balancer stehen. Es gibt VMs in zwei Tarifen und ganz, ganz vielen unterschiedlichen Paketgrößen. Das heißt, es gibt den Tarif Basis und Standard. In Basis haben wir halt so Features nicht wie ein Load Balancer und keine Autoskalierung. Ist vielleicht zum Testen gedacht oder wenn ich wirklich mit einer Maschine wirklich nur rein interaktiv arbeite, weil wenn ich mit einer RDP-Session irgendwo raufgehe und nicht mehr mache, dann brauche ich die auch nicht irgendwie Load Balancen. Aber wenn dahinter eine Lösung steckt, dann muss ich die vielleicht oder muss ich sie meistens auch, muss ich die Last verteilen. Und das sind dann die Standardmaschinen, die dann entsprechende Features mitbringen, die dann auch Autoskalierung haben, Load Balancer dann auch haben und auch eine wesentlich größere Auswahl an Instanzgrößen. Wir unterscheiden grob in drei Serien, die A-Serie, D-Serie und G-Serie. Das hat etwas mit der Historie einfach zu tun. Entsprechend im Alphabet sind sie auch nacheinander gekommen und haben auch unterschiedliche Leistungen. Während die A-Serie noch für die temporären Laufwerke noch sich drehende Festplatten hatte, hat die D-Serie und die G-Serie schon SSDs für die temporären Laufwerke. Und auch die Prozessoren wurden entsprechend schneller. Das kann man allerdings, das sind dann Feinheiten, die kann man dann auch in der Preisübersicht bei Azure nachlesen, was ist der Unterschied zwischen diesen Maschinen. Aber was, glaube ich, klar sein sollte, je mehr Leistung, umso teurer sind die Maschinen. Ich glaube, das ist logisch. Gut, die Maschine selbst dann, wir sehen es hier rechts, ist in so einem schraffierten Kasten drin. Und da steht Cloud Service oder Ressourcengruppe dran. Cloud Service ist etwas Altes, Ressourcengruppe etwas Neues. Oder wir haben vorhin schon über die REST-APIs gesprochen. Cloud Service ist etwas, wenn man noch in der alten API unterwegs ist, also bei Azure Service Management, kurz ASM. Und eine Ressourcengruppe ist etwas, das man nutzt, wenn man über die neue API arbeitet, über die API Azure Resource Manager, kurz ARM. Gut, genau. Warum ist dieser Kasten da? Und zwar ist das der Container für die VMs oder für mehrere VMs. In der alten API war es notwendig, eine VM oder mehrere VMs immer in einem Cloud-Service als Container zu gruppieren. Auch das hier wieder missverständlich. Cloud-Services war auch etwas für Softwarehersteller, um wirklich Lösungen softwaremäßig zu bauen. Davon muss man wegdenken. Für uns als IT-Pro ist der Cloud-Service einfach nur ein Container gewesen. Für die neue Welt über Azure Resource Manager ist dann der Cloud-Service nicht mehr der Container, den brauchen wir dann nicht mehr, sondern die Ressourcengruppe ist jetzt, wie der Name schon sagt, die Gruppe, die dann die ganzen Ressourcen bündelt. Dann an die virtuelle Maschine sind natürlich Datenträger angebunden, mindestens ein Betriebssystem-Datenträger und je nach Instanzgröße unterschiedlich viele weitere Datenträger. Und diese Datenträger, haben wir ja gelernt, liegen als VHD im Speicherkonto vom Typ Blob, vom Format Page. Genau, also das nochmal so Rekapitulation. Wie kommen diese Datenträger, diese VHDs zu Azure? Viele, also mehrere Möglichkeiten. Die flexibelste Lösung an der Stelle wahrscheinlich, sie selber zu erstellen und zu Azure hochzuladen und einfach die VM dran zu binden. Ja, das heißt, ich kann auch in meiner eigenen lokalen Hyper-V-Maschine alles vorbereiten, lade dann die VHD hoch und binde dann die virtuelle Maschine daran und betreibe sie. Kann dann genauso später auch die virtuelle Maschine später wieder stoppen, die VHD dann auch wieder runterladen, falls nötig, und dann wieder lokal betreiben. Ja. Wenn ich etwas schnell erstelle oder Neues erstelle, dann bietet es sich allerdings auch an, unsere Vorlagengalerie hier zu nutzen. Auch die haben wir für virtuelle Maschinen. Nur, dass jetzt hier keine Webseiten drin liegen, sondern fertige Images mit vorinstallierten und vorkonfigurierten Betriebssystemen. Das heißt, hier finden wir dann diverse Windows Server Varianten mit SQL Server vielleicht vorinstalliert, mit BizTalk Server vorinstalliert oder was auch immer. Entschuldigung. Oder auch natürlich diverse Linux Varianten. Also auch hier dann auch zum Teil schon mit Vorinstallation. Also auch eins, was wir hier haben, ist dann auch Oracle-Datenbank, wo wir auch schon fertige Vorlagen haben. Das Charmante ist auch, bei bestimmten Vorlagen mit vorinstallierten Produkten können wir die Lizenzen des Produkts über den Tarif direkt abrechnen. Das heißt, Windows-Maschinen, virtuelle Maschinen kosten natürlich erstmal einen gewissen Basispreis. Wenn da allerdings jetzt schon ein SQL-Server drauf vorinstalliert ist, dann kostet diese VM etwas mehr, weil dann die Lizenzen für den SQL-Server bereits inkludiert sind. Das ist Cloud-gedankenmäßig richtig toll, weil wo kann man sonst mal eben für, wenn man das mal braucht, für 5 Stunden oder vielleicht 10 Tage mal eine SQL-Server-Lizenz beziehen und danach dann wieder zurückgeben. Das ist sonst relativ schwierig. Gut, was ist sonst noch wichtig? Das Laufwerk C auf so einer virtuellen Maschine ist der Betriebssystemdatenträger. Laufwerk D ist ein temporäres Laufwerk. Das sollte man immer beachten. Es ist zwar immer noch eine Hinweisdatei auf diesem Laufwerk drin, das da nochmal sehr, sehr energisch darauf hinweist, dass das ein temporäres Laufwerk ist. Und sobald die Maschine heruntergefahren, also richtig offline genommen wird und wieder neu erstellt wird, sind natürlich diese temporären Daten weg. Genauso kann es natürlich auch sein, wenn die Maschine von Azure zu, weil der Host updated werden muss und die Maschine offline genommen wird, kann es natürlich genauso sein, dass diese temporären Daten weg sind. Diese temporären Laufwerke sind schnell, aber bitte auch nur für temporäre Daten verwenden. Und danach folgen dann halt die weiteren Datenträger, die man an die Maschine gebunden hat. So eine virtuelle Maschine kann auch in ein virtuelles Netzwerk eingebunden werden, kann in der alten Welt über Azure Service Management, in der neuen Welt über den Azure Resource Manager ist sie immer in einem virtuellen Netzwerk eingebunden. Hier nochmal eine Unterscheidung dann auch zwischen alter und neuer Welt. Das klassische Modell der Azure Service Management haben wir nochmal den Cloud Service als Container. Wir sehen auch hier eine virtuelle Maschine darin enthalten und diese hat eine interne IP-Adresse. Wichtig an dieser Stelle auch, eine öffentliche IP-Adresse hat im alten Modell standardmäßig nur der Cloud Service. Und damit hatte man auch schon ziemlich trivial eine Art von Firewall. Das heißt, wenn man einen Port bei dem Cloud-Service nicht zur VM zur Weiterleitung eingerichtet hat, dann wurde er halt auch nicht weitergeleitet oder auch nicht geöffnet. Ja, ziemlich simpel. Storage-Account haben wir, weil da liegt die VHD und wir haben ein virtuelles Netzwerk, in der klassischen Modell noch optional, aber es war schon immer empfohlen, das natürlich auch immer anzulegen, weil nur dann kann man natürlich die IP-Adressen und die Subnetze steuern, erstmal welche IP-Adresse eine VM bekommt und in welchem Subnetz sie existiert. Im neuen Modell, dem Azure Resource Manager, haben wir die Ressourcengruppe als, als Struktur, die alles beinhaltet. Und da drin, sehr modular und viel modularer als im klassischen Modell, haben wir dann unsere unterschiedlichen Ressourcen. Das bedeutet, ich erstelle hier dann eine virtuelle Maschine, ich habe dann hier eine Netzwerkkarte, ich habe eine öffentliche IP-Adresse, ich habe mein virtuelles Netzwerk, ich habe Load Balancer und das verknüpfe ich dann alles miteinander. Das heißt, es gibt Abhängigkeiten. Das heißt, ich erstelle eine virtuelle IP-Adresse zuerst, dann kann ich eine Netzwerkkarte erstellen, an die ich dann die virtuelle IP-Adresse binde, dann erstelle ich mir eine virtuelle Maschine, an die ich dann die Netzwerkkarte binde. Ja, und das kann man im neuen Modell sehr gut beschreiben. Während man das im klassischen Modell entweder sich im Portal zusammenklicken musste oder über Kommandozeilentools wie PowerShell oder die Cross-Platform-Tools sich das skripten musste, was natürlich super ging. Ich habe das auch häufig gemacht und viele Workshops dazu gemacht. Aber es war natürlich immer fehleranfällig und es war aufwendig. Das heißt, man musste genau wissen, welche Reihenfolge erstellt man was. Und wurde eine Ressource nicht erstellt, dann musste man halt schauen, was ist passiert und darauf reagieren. In dem Skript am besten, wenn man es vollautomatisiert machen wollte. Im Azure Resource Manager haben wir die Möglichkeit, alles in einer Textdatei zu beschreiben. Das heißt, ich habe eine Textdatei vom Format JSON. JSON steht für JavaScript Object Notation. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist eine bestimmte Syntax, wie wir Name-Wertepaare notieren. So ganz grob kann man sich das vorstellen, geschweifte öffnende Klammern öffnen und schließen, praktisch Objekte, die zusammengehören und und in Zeichenfolgen stehen dann mit Doppelpunkt getrennt dann Name-Wertepaare. So sieht dann praktisch das aus, ganz viele Name-Wertepaare und so beschreiben wir dann die Einstellung. Und das Schöne daran ist natürlich nur eine Textdatei, das heißt, ich kann das ohne Probleme an jemanden weitergeben, weil der muss nicht Angst haben, dass in dem Skript irgendwas Böses passiert, sondern es ist eine Textdatei. Nur der Azure Resource Manager kann sie auswerten oder auch andere Tools, aber es ist halt kein ausführbarer Code dann da drin. Und es ist natürlich sehr viel leichter, das Ganze zu versionieren, wenn ich meine Infrastruktur verändere. Gut, gucken wir uns mal ein bisschen was davon an, nachdem ihr so viel mir zuhören musstet. Gucken wir uns mal virtuelle Maschinen an, Web-Apps und auch mal die Datenbank, also so typische Dinge, über die ich gerade auch gesprochen habe. Ich habe hier auch schon mal das Ganze geöffnet. Das ist das neue Azure-Portal. Das hat so ein bisschen so einen Dashboard-Charakter, so Kacheln und links dann Ressourcen, die man hier auswählen kann. So sieht das Ganze dann hier aus. Dann weiß man ist im neuen Portal und man arbeitet mit dem Azure Resource Manager. Ich habe natürlich auch hier mal das alte Portal offen. So sieht es dann aus, wenn man das alte Portal nutzt, dann weiß man, man nutzt die REST API Azure Service Management, also ASM. Ja. Es ist zwar so, dass das neue Portal schon wirklich GA gegangen ist, also General Available ist, das heißt auch produktiv genutzt werden kann. Es sind allerdings noch nicht alle Ressourcen komplett darüber verwaltbar. Einige sind immer noch im alten Portal nur vorzufinden, nur dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr manchmal noch auf das alte Portal gelotst werdet. Ja, aber wie gesagt, das Ziel ist natürlich, dass alles im neuen Portal irgendwann zu finden ist. Gut, fangen wir mal an. Wir wollen eine neue Ressource anlegen. Dazu gehen wir hier auf dieses Plus Neu. Entschuldigung. Dann bekomme ich hier einen Überblick über die verschiedenen Kategorien, die ich so habe. Ja, das heißt, ich kann hier auch bei Compute reingehen und finde dann unterschiedliche Vorlagen für virtuelle Maschinen. Und hier im neuen Portal ist es dann ein bisschen schwieriger zu sehen, was sind Vorlagen, praktisch Einzel-VM-Vorlagen und was sind ganze Infrastrukturen. Aber wenn man in die Beschreibungstext reinschaut, dann merkt man das eh schon. Das heißt, wenn ich hier so eine Windows Server 2012 R2 habe, dann wird eine einzelne VM erstellt. Aber wenn ich zum Beispiel hier unten diesen Punkt anschaue, SharePoint 2013 High Available Farm, dann ist natürlich da eine ganze Infrastruktur hinter. Das heißt, da werden dann, ich glaube gleich, wenn man das Häkchen setzt für High Available, werden gleich 9 VMs erstellt. Das heißt, mehrere Domain-Controller, mehrere SQL-Server, mehrere Front- und Backends vom SharePoint. Das, wo ich vor Microsoft-Zeiten so ein, zwei Manntage für gebraucht hätte, wird dann hier mal eben in 2 Stunden deployed. Also das ist schon richtig toll. Und das ist natürlich auch über den Azure Resource Manager alles gesteuert. Kurzer Ausblick, auch hier ist es sehr subtil, aber eigentlich nicht zu übersehen. Hier steht, durchsuchen Sie den Marktplatz. Und es gibt super viele Vorlagen auch nicht von Microsoft. Das heißt, wenn ihr irgendwas sucht, irgendeine Vorlage, die nicht von Microsoft ist, dann könnt ihr die wahrscheinlich dort finden. Wenn ihr, was ist so ein Klassiker? Barracuda ist so ein Klassiker. Das heißt, wenn ihr eine Firewall braucht, das heißt, ihr habt eine Infrastruktur in Azure und ihr wollt die mit einem Produkt absichern, das ihr eh schon gewohnt seid, weil ihr das lokal einsetzt, dann findet ihr zum Beispiel hier von Barracuda auch fertige VM-Vorlagen mit der Barracuda-Software drauf. Und wenn man hier dann drüber geht, dann sieht man auch schon unterschiedliche Tarifinformationen. BYOL steht für Bring Your Own License. Das heißt, das sind jetzt Vorlagen, da müsste man eine eigene Lizenz vom Hersteller mitbringen, ja, weil ihr die vielleicht schon habt. Oder ihr habt hier so eine Angabe wie Hourly. Das heißt, dass ihr die Lizenzkosten im Verbrauchstarif mit drin habt. Und das bedeutet auch, fürs Testen ist das super. Das heißt, wenn ich das vielleicht nur ein paar Stunden testen will, dann brauche ich mir keine Lizenz kaufen, sondern ich betreibe das halt vielleicht für 10, 20, 30 Stunden mal, um halt das auszutesten, was ich brauche. Und danach stoppe ich das Ganze wieder und bin auch die Lizenzkosten wieder los. Okay, aber ich möchte mal einen ganz normalen Windows-Server erstellen. So, dann bekomme ich hier eine Information dazu, was das ist und so weiter, irgendwelche weiterführenden Links. Das ist übrigens dann bei den Vorlagen im Marktplatz sehr interessant, weil da steht dann häufig drin, wie sind die ersten Schritte mit der VM, wie ist das Passwort für ein bestimmtes Produkt oder ähnliche Dinge. Bei manchen Ressourcen habt ihr dann auch hier die Auswahl zwischen dem Deployment-Modell, zwischen klassisch und dem Ressource-Manager. Das neue Portal kennt beide APIs. Das ist wichtig. Das heißt, ihr könnt hier den Azure Service Management nutzen. Das wäre dann klassisch. Oder mit Ressource-Manager nutzt ihr den Azure Ressource-Manager. Warum sage ich das an dieser Stelle so eindringlich? Wenn ihr im alten Portal VMs erstellt, das alte Portal kennt die neue API überhaupt nicht. Es kennt nur den Azure Service Management API. Der zeigt dann nicht die neuen VMs an. Das heißt, wenn ihr hier über das neue Portal VMs anlegt und im alten Portal nachschaut, dann seht ihr im alten Portal die VMs nicht aufgelistet, weil das alte Portal das nicht abfragen kann. Im neuen Portal dagegen, das kennt beide APIs. Das heißt, wenn ihr im alten Portal VMs angelegt habt, dann bekommt ihr hier im neuen Portal alle VMs aufgelistet. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch mal übersehen kann, wenn man da die ersten Schritte macht. Gut, ich wähle jetzt hier den Resource Manager aus. Wir sind ja jetzt hier modern. Und kommen in einen Assistenten, der mich durch mehrere Schritte führt. Und je nach Vorlage kann es hier auch mal einen Schritt mehr geben. Das heißt, wenn es eine Vorlage ist, die bestimmte Einstellungen braucht, dann gibt es hier vielleicht einen fünften Schritt, wo noch bestimmte Daten abgefragt werden. So ist es zum Beispiel bei den Vorlagen mit dem SQL-Server. Da könnt ihr dann auch schon den TDS-Port angeben oder die Konnektivitätseinstellung, von wo man auf den SQL-Server zugreifen darf, Patch-Management und ähnliche Dinge. So, aber wir sind jetzt hier in einer normalen Windows-VM. Das heißt, er möchte jetzt wissen, wie soll der Host heißen. Den nenne ich jetzt einfach mal hier Host 1. Username, da gibt ihr einen Username für den lokalen Administrator ein. Sowas wie Root, Admin oder Administrator bitte nicht mehr eingeben, das geht nicht mehr, weil das wird dann, ist die Gefahr zu hoch, dass es vielleicht jemand eure Maschine hijacken möchte. Und dann ein Passwort. Auch hier wird ein, ich tippe das nochmal, konzentriere ich mich nochmal. Gibt ihr ein komplexes Passwort ein, auch einfache Passworte werden hier nicht akzeptiert. Die Subscription, falls ihr mehrere Azure Abonnements habt, dann könnt ihr die hier auswählen. Ich wähle jetzt hier meine von der MSDN. Wer es nicht weiß, wer eine MSDN-Subscription hat, dort hat man auch Azure-Inklusiv-Leistungen mit drin. Je nach Größe der MSDN-Subscription hat man dann auch monatliche, unterschiedliche hohe monatliche Guthaben für die Azure-Subscription. Ja, genau. Also das, wie gesagt, bietet sich immer an zum Testen. Ist ja auch zum Testen. Ich hoffe, jeder weiß, wofür eine MSDN da ist. Für vier Zwecke. Entwicklung, testen, evaluieren und demonstrieren. Da fehlt Produktivbetrieb. Das gehört nicht dazu. Ja? Aber für Testumgebung, für eben mal das Ausprobieren, ist das natürlich prädestiniert. Dann brauchen wir einen Ressourcengruppennamen. Ich nenne das einfach mal Live Tech Talk. Und Location werde ich gefragt. Das heißt, in welcher Region wird das gemacht. Das ist jetzt hier von der Auflösung schwierig. So, Das heißt, in welcher Region möchte ich das Ganze jetzt deployen? Nehmen wir jetzt Westeuropa, dann ist natürlich das mit der Latenz am besten. Westeuropa ist so die Region um Amsterdam herum. Und dann werdet ihr im nächsten Schritt gefragt, welche Instanzgröße möchtet ihr haben. Hier habt ihr ein paar Vorschläge, das ist hier recommended. Ihr könnt natürlich auch auf View All umschalten, dann seht ihr alle Instanzgrößen, die euch zur Verfügung stehen. Und das ist das Schöne am neuen Portal. Es stehen immer gleich ein paar Kerneigenschaften dazu. Das heißt, man muss nicht mehr extra in die Preisübersicht reingehen und nachschauen, was bedeutet das eigentlich, diese Instanzgröße, weil sonst musste man wissen, was ist eine D14, was ist eine G1 und was ist zum Beispiel hier eine D14-V2 und sonst was. Ja? Das steht hier alles dann schön dazu. Ich nehme jetzt hier mal eine DS3. Ja. DS3 ist gut. Die ist hier übrigens auch für euch gleich zur Info, wo dieses S dazu steht, das ist, wo Premium Storage genutzt wird. Ja? Und wenn es nicht dazu steht, dann ist es einfacher Storage, das heißt ein Speicherkonto. Wo haben wir hier sowas? Hier ist eine D3. Das wäre jetzt kein Premium Storage. Nehme ich mal die D3. Weil im nächsten Schritt seht ihr dann auch, dass man das nochmal umschalten kann. Und zwar hier ganz oben seht ihr Disk Type. Dann könnt ihr nochmal zwischen Standard und Premium umschalten. Und wenn ihr jetzt auf Premium geht, dann seht ihr, dass das D3 nicht unterstützt. Dann werdet ihr automatisch auf eine DS3 gewechselt. Gut, aber ich nehme mal eine Standard. Das reicht eigentlich dicker aus. So, dann hier viele optionale Einstellungen. Das heißt, soll ein neues Speicherkonto erstellt werden. Könnte man auch noch konfigurieren. Ihr habt hier das virtuelle Netzwerk, das ihr einstellen könnt. Welches Subnetz, welcher Adressraum. Und ähnliche Dinge. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal verkürzen. Schaut euch das einfach mal in Ruhe an. Ihr habt ja auch dann die öffentliche IP-Adresse, die ihr vergeben könnt, aber nicht müsst. Netzwerk Security Group, das würde ich lassen. Die bitte nicht rauslöschen. Das ist da sozusagen das, ja, das Pendant nicht, aber während ihr in der alten Welt natürlich immer erst einen Endpunkt definieren musstet, was welche Ports weitergeleitet werden, ist das sozusagen die ähnliche Konfiguration, wie ihr es ja jetzt in der neuen Welt im Azure Resource Manager macht. Das heißt, wenn das nicht da ist, dann ist eure VM erstmal frei zugänglich und die Netzwerk-Security-Gruppe schränkt das ein. Das heißt, hier ist immer eine Standardregel drin, die alles verbietet und ihr erstellt dann Regeln, die dann Ports öffnen. Ja, also wenn ihr einen Webserver erstellt, würdet ihr hier zum Beispiel einstellen, dass Port 80 oder 443 freigegeben werden. Gut, dann Monitoring, ein weiteres Speicherkonto wird hier erstellt, nur zu Diagnosezwecken. Würde ich empfehlen. Also dann kann man Diagnosedaten von der VM sammeln. Availability, das ist das, wo ich anfangs sagte, wenn man SLAs für VMs haben möchte, dann muss man sie in sogenannten Verfügbarkeitsgruppen setzen oder im Englischen dann Availability Sets. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach jetzt dieses Availability Set zum Beispiel Webserver nennen, erstellen eine weitere VM, kommt in die gleiche Gruppe rein und dann habe ich eine Gruppe gebildet und Azure kümmert sich dann automatisch darum, dass dann diese VMs, die dann in der gleichen Verfügbarkeitsgruppe sind, möglichst redundant im Rechenzentrum angelegt werden. Das heißt, unterschiedliche Cluster im Rechenzentrum, unterschiedliche Stromversorgung, Kühlung, unterschiedliche Brandschutzzonen. Das heißt, da wird dann automatisch verteilt im Rechenzentrum, sodass wir als Microsoft glauben, damit können wir dann, sobald wir hier eine Verfügbarkeitsgruppe haben, wir können diesen SLA von 99,95% auch schaffen. Ja. Deswegen, sobald man eine Verfügbarkeitsgruppe dann hier wirklich verwendet, dann fangen da Mechanismen an. Wohlgemerkt, es geht darum, dass dann eine Maschine aus dieser Verfügbarkeitsgruppe verfügbar ist. Das heißt nicht, dass dann, sobald man eine Verfügbarkeitsgruppe verwendet, dass dann gar keine VM mehr ausfallen kann. Gut, soweit zu den Verfügbarkeitsgruppen. Mache ich weiter? Ja. Gut, dann bin ich hier fertig mit den optionalen Einstellungen. Ich habe nur gerade rüber geguckt, ob ein paar Fragen zur Verfügung stehen, aber anscheinend sind alle so gebannt, dass noch keine so nicht so viele Fragen hier reinkommen. Gut, dann am Ende erhalten wir eine Zusammenfassung. Ja, können wir einfach bestätigen und dann wird die virtuelle Maschine erstellt. Darauf brauchen wir jetzt nicht warten. Das dauert dann, ja, unterschiedlich. Das dauert dann irgendwas so zwischen 3 und 8 Minuten, würde ich sagen, so meine typische Erfahrung. Genau. Dann wollten wir noch mal uns auch mal eine Webseite anschauen. Da gehen wir hier auch mal auf Plus Neu. Dann hier diesmal auf Web und Mobile und können hier eine Web-App auswählen. So, dann brauchen wir hier erstmal einen App-Name. Wir nennen das hier auch mal, nennen wir das denn? Web-Test 0815. Und der Name ist sogar noch frei. Subscription ist wieder die gleiche. Ressourcengruppe erstelle ich eine neue. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal Web-Test, mache ich mal neue Ressourcengruppe. Und dann brauchen wir einen sogenannten App-Service-Plan. Ja. Das heißt, wo drin wird diese Web-App gehostet? Mit dem App-Service-Plan bestimmt sich dann der Tarif für die Webseite. Gut, die Location gefällt mir nicht. Ich nehme hier, mache mal eine neue auf, nenne diesen App-Service-Plan dann auch mal Tech Talk Live. Ich mache mal 12 Uhr. Übrigens, damit auch gleich der Hinweis, wir machen nochmal eine Session heute um 18 Uhr. Das heißt, wenn euch dann nochmal damit bis dahin ein paar Fragen eingefallen sind, könnt ihr die dort auch nochmal einstellen. Ich mache es nachher übrigens dann nochmal live. Ja, ich habe es jetzt nicht, also wir nehmen es jetzt schon auf, aber wir spielen nachher nicht einfach nur eine Aufzeichnung ab. So, und dann wähle ich hier dann als Location, wähle ich dann hier Westeuropa und kann auch die Tarifstufe auswählen. So, darf keine Leerzeichen enthalten. Das können wir machen. So. Und können dann hier unsere neue Website erstellen. Gut, auch hier, auch dann, wenn man eine Vorlage wählen möchte, wo findet man die? Dazu kann man auch hier dann nicht einfach nur eine leere Web-App erstellen, sondern man kann auch natürlich eine Vorlage wählen. Das heißt, ich kann hier auch in das See All gehen, damit lande ich wieder im Marktplatz. Und da finde ich, wie gesagt, ich nehme mal hier so etwas, was jeder kennt, sowas wie WordPress. Da kann man dann natürlich auch dann ziemlich einfach dann auch eine WordPress-Webseite anlegen. Gut, was wollte ich noch? Ein SQL-Server wollte ich auch nochmal erstellen. Das heißt, ich gehe dann hier auf Data und Storage und dann habe dann hier gleich als erstes den Dienst SQL Database. Sie sehen, welche auch meine Webseite ist schon fertig, das geht ein bisschen schneller. Und gebe dieser SQL-Datenbank dann einen Namen. Ich nenne sie auch hier Tech Talk Live. Ich muss dann den Server auswählen. Ich habe hier noch keinen erstellt, also muss ich auch einen neuen logischen Server dafür auswählen. Ich muss dann an dieser Stelle kurz warten, bis er das hier geladen hat. Es gibt mir die Chance, etwas zu trinken. Auf Basis des logischen Servers stellen wir übrigens die Zugangsdaten fest, also oder ein. Ja, das heißt, wir haben dann den typischen Admin-Zugang über TDS oder auch die SQL-Server-Authentifikation und das stelle ich dann über den Server ein. Ja, und alle SQL-Datenbanken können davon profitieren. Sobald ich mich einmal dann zum Server verbunden habe, kann ich natürlich ganz normal die Logins verwalten, die Credentials verwalten oder was auch immer ich dort konfiguriere. So, wie nenne ich den Server? Den nenne ich jetzt auch Tech Talk Live 12, damit ich nachher nochmal einen neuen erstellen kann mit dem Namen. Wie gesagt, der Admin-Login. Auch hier wieder ein Passwort. So, und als Location nehme ich etwas, was nahe dran ist. Ich nehme mal Westeuropa und den Rest lasse ich auf Standard. So, und dann kann ich dann hier noch Quellen auswählen, wo soll sie herkommen, soll sie leer sein, soll sie Beispieldaten her haben oder möchte ich es aus einem Backup wiederherstellen. Ja, ich nehme jetzt einfach mal eine leere. Ich kann die Preisstufe auswählen, kostenfrei oder auch kostenpflichtige. Warum habe ich an dieser Stelle nur die kostenfreie? Ja, gucke ich später mal nach. Premium. Gucken wir mal. Ah, ich bin im falschen. Ah, das ist gut, dass wir das mal sehen. Ist hier unten nämlich die falsche Subscription ausgewählt. da dann einfach dann die richtige Subscription auswählen. Ich nehme dann hier nochmal die von meiner MSDN. Ja. Also wenn euch sowas passiert, seid ihr einfach in der falschen Subscription drin. Jetzt habe ich die auch in der falschen Subscription natürlich den Server angelegt, aber das macht nichts. Nehmen wir den nochmal Tech Talk Live 13. Wir sind ja mittlerweile bei 13 Uhr. Ja. So, nochmal Login-Daten. Hab mich logischerweise vertippt. Dann passt das jetzt. Und als Location nochmal Westeuropa. So, und Preisstufe haben wir jetzt ein paar mehr. Das heißt, jetzt kann ich zwischen diversen Preisstufen wählen. Da reicht mir jetzt natürlich erstmal ein Standard. Für die Demo jetzt auch die Basic. Basic reicht aus. Ja. Dann kostet es mich nicht so viel, wenn ich wieder vergesse, sie nachher zu löschen. Gut, dann kann ich sie mit einem Klick auf Create erstellen und dann habe ich innerhalb von, jetzt muss erst der Server nochmal mit erstellt werden, dann habe ich bestimmt innerhalb von 1-2 Minuten habe ich dann alles fertig. Server, wenn der Server in der Zukunft dann schon fertig ist, man erstellt nur die neue Datenbank, dann ist man, wie gesagt, meistens innerhalb von 30 Sekunden damit fertig. Gut, damit habe ich alle Demos in Zeitraffer, ja eigentlich gar nicht, ich habe mir recht gut Zeit lassen dabei können. Das ist das Schöne, ich habe heute mehr Zeit, euch zeigen können. Gehen wir weiter in den Punkt hybride IT. Und das ist mir ein besonderes Anliegen immer. Wir machen dazu auch etliche Veranstaltungen. Könnt ihr euch gerne mal auch anschauen. Wir haben dazu sogenannte IT-Camps. Das ist eine Ganztagesveranstaltung, wo man mitarbeiten muss. Also nicht so wie hier jetzt, nur schön zuschauen kann, sondern wo die Teilnehmer zu tun haben. Natürlich ich auch, aber auch ihr dann als Teilnehmer. Finden könnt ihr diese Veranstaltung unter dem Codeslink aka.ms/ITCamps2016. Und da findet ihr dann auch noch die Veranstaltung, die wir dann noch in diesem Jahr haben. Und kostenfreie Veranstaltungen in vielen Städten. Laptops werden gestellt, Infrastruktur stellen wir auch, sogar die Azure Subscription stellen wir sogar. Könnt aber auch eigene mitbringen, machen auch viele, damit sie das dann auch wirklich dann gleich als richtigen Test verwenden können. Und wir probieren so einige Sachen durch. So, die Basis für hybride IT sind sicherlich die virtuellen Netzwerke. Das ist sozusagen die Basis. Und das ist auch der Grund, warum viele, auch gerade in IT-Camps, die ich gerade angesprochen habe, verwundert sind. Ja, warum redet ihr nicht über Produkt XY? Warum zeigt ihr mir nicht, wie man Produkt XY jetzt miteinander verbindet, das On-Premise und in der Cloud? Liegt einfach daran, dass wir mit den virtuellen Netzwerken, die wir dann mit On-Prem und Cloud verbinden, die Plattform geschaffen haben, das heißt die Kommunikationsplattform. Und sobald dieses virtuelle Netzwerk komplett existiert, das heißt, sobald euer lokales Netzwerk mit dem Netzwerk in der Cloud verbunden ist und die Kommunikation zwischen diesen Servern möglich ist, dann ist das darüberliegende Produkt eigentlich nur noch nebensächlich. Weil ein Grund ist natürlich, dass es gibt zu viele Produkte, über das wir alle abdecken können. Und wenn wir eins auspicken, wird immer einer sagen, aber ich interessiere mich eher für Produkt XY, bitte zeigt mir das doch mal. Sagen wir eigentlich eher, wir zeigen euch, wie wir die Plattform hybrid machen und dann, was ihr darauf aufbaut, ist wirklich super individuell und dann auch kein Hexenwerk mehr, weil sobald ihr Netzwerkkommunikation habt, könnt ihr eh alles bauen. Was gibt es hier bei virtuellen Netzwerken? Erstmal virtuelle Netzwerke als Grundgerüst sind auch gruppieren natürlich VMs. Das heißt, ich muss eine VM im Azure Resource Manager einem virtuellen Netzwerk zuweisen und auch einem Subnetz. Ich muss also immer mindestens ein Subnetz erstellen. Und damit habe ich natürlich die Steuerung, welche IP-Adressen eine VM erhält. Damit habe ich auch die Steuerung, welche Kommunikation zwischen den Subnetzen erfolgen darf und auch nach außen hin passieren darf. Das mache ich alles mit den sogenannten Netzwerksicherheitsregeln oder im Englischen die Network Security Groups, die wir vorhin ganz kurz angerissen hatten. Gut, wenn man dann allerdings so ein virtuelles Netzwerk hat, in dem dann auch die virtuellen Server verfügbar sind, dann möchte man da vielleicht auch eine oder andere Art zugreifen können. Und hier gibt es dann zwei Varianten. Das eine ist Point-to-Site und die andere Variante ist Site-to-Site. Fange ich mal mit Site-to-Site an, weil das ist die mächtigste Variante. Das ist die man halt wirklich dafür verwendet, um zwei Netzwerke komplett miteinander zu verbinden. Und das bedeutet dann, sobald ich diese beiden Netzwerke auch wirklich transparent miteinander verbunden habe, dass dann die jeweiligen Ressourcen auf die anderen Ressourcen zugreifen können und dabei auch nicht unbedingt wissen müssen, sind sie jetzt on-premise, also lokal, oder sind sie jetzt in der Cloud bei Azure. Genau, das ist sozusagen die Basis, die man häufig dann verwendet dafür. Hier werden sehr viele Netzwerkgeräte unterstützt. Da haben wir dann auch eine entsprechende Liste auf der Azure-Seite liegen. Die findet man dann auch über die Dokumentation, wenn man sich virtuelle Netzwerke anschaut und dann Site-to-Site, dann sieht man da die Geräte. Wir unterstützen hier dynamisches und statisches Routing oder Routing, je nachdem, welche Vorliebe man bei der Aussprache hier halt bei hat. Und das ist allerdings meistens danach auszuwählen, was die eigene Netzwerk-Appliance halt unterstützt oder fordert. Also das ist meistens, wonach die Nutzer oder Kunden gehen. Wenn man beide Optionen hat, dann kann man sich das natürlich aussuchen. Häufig nimmt man dann wahrscheinlich eher dynamisches Routing. Genau. Windows-Server wird natürlich auch unterstützt. Es werden nicht nur Netzwerkgeräte unterstützt, sondern man kann auch einen ganz normalen Windows-Server mit der Eras-Rolle verwenden und auf diese Weise dann auch eine Site-to-Site-Verbindung aufbauen. Einzige Vorgaben, die man hierbei dann hat, ist typischerweise, der Windows-Server braucht natürlich mindestens zwei Netzwerkkarten, weil eine externe und eine interne, und man braucht eine öffentliche IP-Adresse, zu der sich dann Azure per VPN verbinden kann. Die andere Option, die wir hier haben, ist Point-to-Site. Das heißt, ich verbinde nicht zwei Netzwerke komplett miteinander, sondern ich wähle mich von einem einzelnen Client, von einer einzelnen Maschine in das virtuelle Netzwerk per VPN ein. Das ist dann praktisch, wenn man vielleicht Ressourcen innerhalb dieses virtuellen Netzwerkes konfigurieren muss oder eine Testumgebung hat, auf die man nur privat zugreifen möchte. Beide Beispiele kurz erklärt. Wenn ich ein virtuelles Netzwerk habe, in dem vielleicht Webserver laufen, dann möchte ich zum Internet nur die Ports 80 und 443 freigeben. Aber ich möchte nicht die Konfigurationsports freigeben. Also bei Windows zum Beispiel 3389 für RDP oder 22 für SSH, sondern die möchte ich sozusagen nur über VPN verfügbar machen. Und das ist dann eine Option, wo man Point-to-Site gut einsetzen kann. Oder ich baue mir wirklich eine Testumgebung auf, ein sogenanntes Testlab. Das heißt, ich baue mir alles zusammen, mache ich vielleicht auch für eine Prüfungsvorbereitung, MCP-Prüfung oder ähnliche Dinge und kann dann mir alles so zurechtbauen, möchte aber nicht, dass jemand aus dem Internet darauf zugreifen kann, weil ich vielleicht noch nicht weiß, wie man es absichert und ähnliche Dinge, dann gebe ich gar keine Ports im Internet frei, sondern greife nur per VPN darauf zu. Weiterhin wichtig für Hybridität, jetzt nicht nur rein von der Infrastruktur gesehen, sondern auch aus der Nutzersicht, ist dann natürlich die Verwaltung von Identitäten. Wir sehen hier auf der rechten Seite ganz viele unterschiedliche Dienstleister, das heißt, oder auch Produkte. Das heißt, wir haben sowas wie Office 365, eine Azure, eine Public Cloud oder ganz generisch eine Software-as-a-Service-Lösung. Wir haben aber auf der linken Seite, sehen wir auch hier, oder ich muss dann hier spiegelverkehrt wahrscheinlich denken, da haben wir auf der linken Seite auch unsere lokalen Ressourcen, also On-Premise. Das heißt, das sind die Ressourcen, die ich lokal habe, auf die greife ich als Mitarbeiter eventuell auch zu. Und das Problem, das sich hier schnell ergibt, ist, ich habe zu viele Identitäten für die Nutzer. Was macht ein Nutzer, sobald er zu viele Identitäten hat? Er wird sie sich irgendwo aufschreiben. Oder noch schlimmer als aufschreiben ist, er wird zu einfache Zugangsdaten verwenden. Ja, das ist noch schlimmer als aufschreiben. Vielleicht kennt ihr auch dieses berühmte Interview mit dem französischen Fernsehsender TV Monde, glaube ich, hieß der, wo im Hintergrund ein Post-it zu sehen war mit dem Twitter-Account des Senders. Komischerweise war 5 Minuten später der Account gehackt. Obwohl man eigentlich nicht vom Hack sprechen kann, wenn die Zugangsdaten so freigebig rausgegangen werden. Aber das ist eine philosophische Frage, glaube ich, eher. Gut, hätte man verhindern können, wenn man hier zum Beispiel etwas einsetzt, wie hier, was wir für diese vielen hybriden Szenarien anbieten, das ist Microsoft Azure Active Directory. Azure Active Directory ist nicht zu verwechseln mit dem Active Directory, das man lokal hat, das Kerberos kann, das Computerauthentifizierung macht und ähnliche Dinge. Das Azure Active Directory ist eine Nutzerverwaltung und ein Dienst zur Nutzerauthentifikation. Das muss man erstmal so sacken lassen, das ist wichtig. weil man damit dann andere Dienste schützen kann. Das heißt, in bestimmten Diensten, zum Beispiel Office 365 oder anderen Software-as-a-Service-Angeboten, autorisiert man Nutzer aus einem Azure Active Directory. Und das war's. Die Authentifikation übernimmt dann das Azure Active Directory. Und das ist ja gerade der schwierige Part. Wie mache ich eine sichere Authentifikation? Das heißt, ein Nutzer soll sich erstmal gegenüber einem System authentisieren. Das ist klassisch gemacht worden mit einem Benutzernamen und einem Passwort. Hoffentlich neuerdings mit einem weiteren Faktor, also einem SMS-Code oder einer Benachrichtigung auf eine App oder einem Telefonanruf auf eine bestimmte Telefonnummer. Und erst wenn man alle Faktoren hat, dann gibt Azure Active Directory sozusagen die Authentifikation frei. Ja, der Nutzer, den kenne ich, und sagt dem Dienst, ja, du kannst hier diesen Nutzer vertrauen, dass ich den wirklich glaubhaft gemacht habe. Gut. Weitere Nebenfeatures, die natürlich dann so ein Dienst mitbringt, ist, dass es ein Selbstbedienungsportal gibt und dass man natürlich eine einheitliche Anmeldeseite dann für die Dienste hat. Was übrigens auch schön ist von dieser Verwaltung, dass man natürlich dann auch Nutzern Anwendungen im Unternehmen freigeben kann. Das heißt, wenn man einen Twitter-Account, bleiben wir aber bei Twitter, hat für das Unternehmen, dann kann der Admin einfach sagen, hier ist ein Firmen-Twitter-Account, aber die Nutzer, die kennen gar nicht die Zugangsdaten oder brauchen die Zugangsdaten dafür gar nicht kennen, die überlasse ich dann Azure Active Directory, und der Nutzer kann sich nur oder braucht sich nur mit seinen eigenen Zugangsdaten anmelden und wird dann automatisch dann von Azure Active Directory bei Twitter angemeldet. Also das ist auch eine schöne Funktion. Eine weitere sehr gute Funktion, und die zeigen wir dann auch in unseren IT-Camps immer, ist zugegebenermaßen eine der Übungen, wo man ein bisschen mehr zu tun hat, also wo ich auch in der Demo dann schon mal 5 bis 10 Minuten brauche und die Teilnehmer danach selber dann nochmal eine halbe Stunde basteln, um das aufzubauen, ist Azure Active Directory Application Proxy. Gut, ist wieder ein typischer Microsoft-Name. Was verbirgt sich dahinter? Es ist ein Reverse Proxy. Das heißt, ich kann über diesen Proxy Intranet-Inhalte nach außen freigeben. Und das ist ja gerade ein Punkt, wo viele erstmal sagen, oha, da möchte ich aber genau ein Auge drauf haben, was ich nach draußen freigebe. Und Ports öffnen, habe ich eh ein Problem damit. Ja? Und genau in dieses Szenario schlägt der Azure Active Directory Application Proxy ein. Es geht um Intranet-Inhalte, die ich normalerweise nicht nach außen freigeben möchte, weil ich Angst habe, dass sie in falsche Hände geraten. Was macht der Azure Active Directory Application Proxy? Und zwar habe ich die Möglichkeit, eine starke Authentifikation vor diesen Intranet-Inhalten zu setzen. Das heißt, ich habe vielleicht im Internet ein Urlaubsportal oder irgendwas anderes geschaltet und ich möchte aber nur, dass bestimmte Nutzer darauf kommen. Und nehmen wir mal das Vertragsportal. Das ist noch viel, viel sensibler wahrscheinlich als die Urlaubsanträge, und wenn man Verträge mit Kunden sammelt. Und das möchte ich wirklich nur für Nutzer freigeben, die sich auch wirklich richtig authentisiert haben. Dann halt auch von Azure Active Directory authentifiziert wurden. Das heißt, ich kann dann hier zum Beispiel meine Internetressource freigeben und der Application Proxy, der im Intranet dann installiert wird, gibt diese Ressourcen erst nach extern frei, nachdem die Authentifikation von Azure Active Directory durchgeführt wurde. Natürlich dann mit allem, was wir haben, also auch Multifaktor an der Stelle. Ist recht schnell aufzusetzen. Wie gesagt, wenn man es kann, sind das 5 bis 10 Minuten und dann hat man eine starke Authentifikation vor solchen sensiblen Daten. Gut, dann der letzte Punkt, den ich dann hier im Vortrag vorbereitet habe, und wenn ich dann noch Zeit habe, kann ich auch noch ein, zwei Sachen in der Demo zeigen. Azure Backup habe ich als letztes für die Hybridität hier aufgelistet. Und zwar ist das ziemlich gut, oder ich finde es ziemlich praktisch, was wir hier bei Azure haben. Und zwar einmal ist es eine einheitliche Verwaltungsplattform. Das heißt, es ist derzeit, gibt es die Agents nur für Windows-Systeme. Aber wenn man hier unterschiedliche Plattformen oder unterschiedliche Windows-Server oder Windows-Clients hat, die an unterschiedlichen Standorten betrieben werden, dann ist das eine praktische Lösung. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Azure Windows Server habe oder im Lokal meiner Firma oder bei einer anderen Cloud, kann ja vielleicht auch sein, dann kann ich hier den gleichen Agent verwenden, die gleiche Backup-Lösung, und habe diese dann zentral in Azure mit Azure Backup. Das Schöne ist auch, wenn ich mobile Mitarbeiter habe, die dann ihre Laptops, wie hier so ein Laptop, sichern möchten, dann brauche ich als Administrator, brauche ich dann nicht irgendwie einen VPN-Zugang zu meiner Firma einrichten, weil die Leute vielleicht auf einen File-Share sichern wollen. Ich brauche vielleicht auch nicht die starke Internetanbindung, weil natürlich für diese Backups dann auch entsprechend Traffic anfällt. Es ist ein zuverlässiges Offsite-Sicherungsziel. Ja, ich hoffe, jeder von euch sichert seine Backups wirklich vom aktuellen Standort weg. Ja, ich hoffe es, denn wenn es bei euch mal brennt, dann sollten nicht die Backups mitbrennen. Ja, und ihr könnt natürlich hier das Ziel selbst wählen. Es könnte jetzt Westeuropa sein, es könnte Nordeuropa sein, es kann aber auch Brasilien sein oder sonst was. Die Daten werden vorher natürlich clientseitig noch verschlüsselt. Und auch nur ihr seid im Besitz des Passphrases für die Verschlüsselung. Das ist wichtig an dieser Stelle zu sagen. Ihr seid nur in diesem Besitz, damit wir nicht rankommen, damit, ja, wie gesagt, nur ihr rankommt. Aber das heißt auf der anderen, auf der Kehrseite, ihr kommt auch nur ran. Ja, wenn ihr das entsprechend verliert oder nicht sichert, dann habt ihr halt ein Backup, das ihr nicht nutzen könnt. Was auch interessant ist und praktisch ist, das ist wieder so ein typisches Marketing-Kombination, effizientes, inkrementielle Sicherung. Was verbirgt sich dahinter? Wer weiß, wie man Backups normalerweise in der Vergangenheit gemacht hat, weiß, man hat immer ein Vollbackup gemacht und dann häufig ein inkrementielles Backup, ja, damit man nicht mehr so viel sichern muss. Man sichert halt nur noch die Deltas. Warum hat man allerdings dann regelmäßig ein Vollbackup gemacht? Naja, bei der Wiederherstellung musste man halt dann die Vollsicherung machen und dann halt die inkrementellen Wiederherstellungen durchführen, bis zu dem Zeitpunkt, den man brauchte. Das Schöne jetzt an Azure Backup ist, ihr macht erstmalig nur ein Vollbackup und danach immer nur noch die Deltas, das heißt immer nur inkrementelle Sicherung, also bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und bei der Wiederherstellung habt ihr allerdings immer eine Vollwiederherstellung, das heißt, ihr müsst nicht mehrere Wiederherstellungen durchführen. Gut, darunter liegt dann ein Speicherkonto, könnt ihr frei wählen, ob es georepliziert ist oder nicht. Da fällt mir auch auf, das habe ich vorhin bei den Daten gar nicht erwähnt. Bei Azure gibt es nämlich die Möglichkeit auszuwählen, welche Datenredundanzoptionen möchte ich denn mit meinen Speicherkonten haben. Es gibt, möchte ich dann jetzt hier schnell mal einwerfen, welche wir haben. Wir haben nämlich 4 an der Zahl, wovon eigentlich nur 2 richtig wichtig sind. Die günstigste und einfachste Option ist die lokale Redundanz. Das bedeutet, dass ein Speicherkonto im Rechenzentrum immer mit 3 gleichzeitigen Kopien vorliegt, immer mit 3 synchronen Kopien. Und das bedeutet, auf diese Weise stellen wir unseren Schutz vor Datenverlust sicher. Die Standardoption, wenn man ein Speicherkonto anlegt, ist die Georedundanz. Das bedeutet, dass diese 3 Synchronkopien nicht nur in einem Rechenzentrum vorliegen, sondern auch nochmal in die Partnerregion asynchron repliziert werden. Das heißt, es liegen am Ende 6 Kopien vor. Wichtig ist aber, diese Georeplikation ist dann asynchron. Ja, das heißt, die 3 weiteren Kopien werden dann in einem Zeitfenster von 15 bis 13 Minuten repliziert. Ja. Womit man übrigens auch wir als IT-Pro dann gleich weiß, eignet sich das für VRDs, die dauernd im Einsatz sind? Ja, wahrscheinlich nicht. Bei 15 bis 30 Minuten Replikationsfenster haben wir wahrscheinlich kein konsistentes Format. Da reicht also eine lokal redundante Option hier. Dann gibt es noch 2 andere, aber die brauchen wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Das sind dann Zwischenlösungen mit Zwischenpreisen. Ja? Also je mehr Sicherheit, umso teurer natürlich auch. Damit komme ich dann zum letzten Agendapunkt der Kostenberechnung und den Kostenbeispielen. Wo sind die Preise zu finden? Natürlich auf der Preisübersichtsseite von Azure. Und hier muss ich dann immer sehr viele Leute enttäuschen. Entschuldigung, dass es hier einfach keine einfache Antwort gibt. Ja, das heißt, wenn ich eine Infrastruktur ausrechnen muss oder schätzen muss, was das kostet, dann muss ich mich leider vertraut machen damit, wie diese unterschiedlichen Ressourcen abgerechnet werden. Das heißt, ich muss wissen, wie ich die virtuellen VMs für Windows abrechne, also VMs an sich sind minutenbasiert als Beispiel und kosten eigentlich immer, es sei denn, sie wurden freigegeben, also extern gestoppt. Wichtiger Punkt übrigens, möchte ich auch gleich mal hier sagen, wenn ihr eine VM intern herunterfährt, dann läuft sie für Azure weiter. Also sie ist zwar, sie führt zwar kein Betriebssystem aus, aber die CPU-Kerne sind im Azure Rechenzentrum immer noch für euch reserviert. Und das heißt, der Tarif läuft weiter. Eine VM kostet nur dann nichts, wenn man sie übers Portal oder über PowerShell herunterfährt. Oder die Kommandozeilen-Tools. Hier findet man dann all die unterschiedlichen Metriken, man sieht die unterschiedlichen Tarife und am Ende des Tages muss man sich das dann Ganze am besten der Tabellenkalkulation zusammenbauen. Es gibt auch neuerdings einen ganz guten Preisrechner. Wer schon in älteren Veranstaltungen bei mir war, der weiß, den alten habe ich nicht gemocht, weil der immer auf Monatsbasis die Preise angezeigt hat. Der neue Preisrechner macht das wesentlich besser. Hier kann man die Ressourcen auswählen, die Region und den Tarif. Und dann sagt man, wie viele Instanzen man davon hat, für wie viele Stunden. Und das ist viel, viel besser, weil wir denken doch in Cloud Computing. Und es ist auch etwas, was man mal sagen muss. Cloud Computing oder VMs, die man 24/7 durchlaufen lässt, die sind in der Cloud normalerweise teurer als beim Hoster. Das heißt, man hat erst dann einen Kostenvorteil in der Cloud, wenn man in der Lage ist, zu skalieren. Das heißt, Maschinen ein- und auszuschalten, Maschinengrößen hoch und runter zu fahren oder Instanzanzahl zu erweitern oder zu reduzieren. Und dann macht sich das wirklich auch sehr schnell bemerkbar. Gut, deswegen auch hier mal ein Beispiel. Ich habe mal ein sogenanntes Testlab halt auch mal mitgebracht, was das kosten kann. Hier oben sehen wir auch, das habe ich mit der MSDN Enterprise mal ausgerechnet. Was hat mein Testlab? Es hat einen Domain-Controller, es hat einen SQL-Server und es hat einen SharePoint-Server. Unterschiedliche Größen, das heißt, ich habe das dann immer so aufgebaut, links dann die Ressource, danach dann, welchen Tarif habe ich gewählt. In der Spalte Kosten habe ich dann wirklich aus der Preisübersicht einfach dann die Kosten hier rüber kopiert und dann am Ende natürlich dann mit der Anzahl der Nutzungsdauer multipliziert. Das heißt, in diesem Beispiel habe ich hier dem Domain Controller eine kleine Maschine gegeben, dem SQL Server habe ich eine große, also eine A3 gegeben mit 4 Kernen. Und dem SharePoint-Server, wir wissen alle, SharePoint ist hungrig, eine Maschine mit 8 Kernen und 14 GB RAM. Dann die entsprechenden Preise rauskopiert, dann sehen wir hier übrigens auch, dass die mit Rabatt sind. Das liegt daran, dass wir die MSDN nutzen. VMs, die man über Azure aus der MSDN nutzt, sind günstiger, weil sie alle zum Linux-Tarif abgerechnet werden. Weil wofür zahlt man die MSDN? Für die Software, die da drin ist. Und deswegen ist natürlich auch die VM mit Windows dann auch schon entsprechend abgegolten. Das heißt, wir müssen nur die reinen Betriebskosten zahlen und nicht noch auch noch eine Windows-Lizenz dazu. Das heißt, es ist durchaus sehr günstig, mit der MSDN zu testen, kurz gesagt. Dann ganz rechts habe ich mal angenommen, wir arbeiten mit unserem Testlab 10 Stunden pro Tag, ja, so ein typischer Arbeitstag, ein bisschen gerundet und dann kommen wir auf einen bestimmten Betrag X. Dann brauche ich Speicher, meine virtuellen Festplatten müssen irgendwo liegen. Das heißt, ich habe hier dann mal angenommen, dass jedes System so 20 Gig braucht, vom Typ Page Blob und das auch nur lokal redundant, hatten wir gerade gehört. Für VDs ist das etwas, was ich empfehlen würde, das reicht aus. Genau, das dann auch nachgeguckt, was kostet mich ein Gigabyte pro Monat und das auch wieder multipliziert. Hier allerdings etwas anders gemacht, weil ich habe hier auch nochmal in Klammern den Monatspreis hintergeschrieben. Warum? Wir können unser Testlab natürlich nur dann morgens ein- und abends ausschalten, wenn wir nicht die virtuellen Festplatten löschen. Das heißt, diese 2,5 €, die wir dort sehen, das sind unsere Dauerkosten, wenn diese Infrastruktur, dieses Testlab halt nicht in Betrieb ist, aber als virtuelle Festplatten immer vorliegt. Ja? Das heißt, das auf Standby zu haben, sprich 2,5 €. Speichertransaktionen, das ist eine Metrik, die ich der Vollständigkeit halber immer aufnehme. Viele wundern sich, was soll das? Das sind halt die Lese-Schreib-Operationen auf das Speicherkonto und sind auch schwer zu schätzen. Und viele machen sich dann immer einen Kopf drum. An der Stelle deswegen einfach mal, um euch die Angst zu nehmen. Für so einen Tag, so hier 10 Stunden, komme ich in der Regel so auf 300.000 bis 400.000 Lese-Schreib-Operationen. Ich habe das jetzt mit 1 Million mal echt aufgerundet und komme damit auf 3,1 Cent. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier wirklich nochmal um den Faktor 10 mal geirrt haben sollte, sind wir bei 30 Cent. Und damit seht ihr auch, das ist keine Metrik, über die ihr wirklich viel Zeit verschwenden solltet. Ja? Also weil die einfach nicht keinen relevanten Anteil hat an den Gesamtkosten. Dann ist das ein Testlab, das ich, wie gesagt, nicht zum Internet freigeben möchte. Das ist nur über einen VPN-Gateway erreichbar. Auch das kostet pro Verfügbarkeit des Gateways pro Stunde. Auch das dann hier multipliziert. Dann komme ich hier bei 10 Gateway-Stunden halt auch auf den Betrag X. Traffic ist unter 5 GB frei und ich habe mal angenommen, dass ich jetzt hier nur RDP mache, weil ich auf die Maschinen so zugreife und RDP brauche jetzt auch nicht so viel. Also mal ein Beispiel, dass ich hier keine Traffic-Kosten habe. Und dann lande ich hier für ein Testlab mit in diesem Umfang bei ungefähr 6 Euro für 10 Stunden. Also und das ist natürlich dann komplett flexibel. Also ich kann beliebig viele Maschinen schnell hinzufügen oder auch wieder runternehmen. Vor allem so ein Testlab ist auch innerhalb von kurzer Zeit aufgebaut. Zumindest bei uns in der Firma ist das gar nicht so einfach, so viel Hardware so schnell zu bekommen. Ja, vielleicht geht es euch ähnlich, deswegen ist das für mich immer eine schöne Variante, wie man mit der MSDN zumindest oder auch mit einer Pay-as-you-go oder einer Free Trial, also Free Trial gibt es ja auch mit 170 Euro Freiguthaben, wie man sich da schnell eine Testumgebung aufbauen kann. Ein weiteres Rechenbeispiel und hier auch wie man einfach das vom Prozess her macht. Ich habe hier mal Azure Backup als Beispiel genommen und angenommen, wir haben hier eine Firma mit 50 Arbeitsplätzen und von diesen 50 Arbeitsplätzen sind 45 Standardnutzer, das heißt, die haben normal viele Daten zu sichern und wir haben 5 Power-User, die halt sogar 300 GB initial zu sichern haben. Ja? Mal wirklich ganz fiktiv angenommen. Dann guckt man hier dann in die Preisübersicht bei Azure rein und sieht, okay, Azure Backup wird anders abgerechnet als viele andere Dienste. Man findet hier zwei Kostenfaktoren. Der eine ist dann pro geschützte Instanz, auch noch pro die Größe der geschützten Instanz. Da sehen wir also, dass unsere kleinen Maschinen, geschützte Instanzen bis 50 GB dann halt irgendwas um die 4 Euro noch was pro Monat kosten. Geschützte Instanzen bis 500 GB, 8 Euro noch was pro Monat. Ja, dann weiß ich, okay, kann ich schon mal in die Tabelle so eintragen. Und dann kommt der Speicher dazu. Das heißt, ich musste auch dann einfach hier die Menge an Datenvolumen, die ich dann hier habe, dann ausrechnen. Habe jetzt hier auch dann für die normalen Nutzer oder für die Nutzer nur lokal redundanten Speicher ausgewählt. Das ist hier mit LAWS abgekürzt. Und gucke einfach nach, was kostet dieser Speicher. Bei den Power-Usern haben wir ein bisschen mehr. Da kommen wir über die Terabyte-Grenze drüber hinaus. Also muss ich auch schon ein bisschen was in der nächsten Preisstufe ausrechnen. Sowas gibt es auch. Also Preisstaffelungen. Und dann am Ende in der rechten Spalte multipliziere, addiere ich dann alles. Ganz unten habe ich dann auch nochmal, um das Beispiel interessanter zu machen, sonst ist es zu langweilig, einen File-Server angenommen mit 2 Terabyte an Daten. Und weil mir diese Daten in diesem fiktiven Beispiel so wichtig sind, nehme ich dann hier GRS-Speicher, also georedundanten Speicher. Und multipliziere auch hier dann die Kosten für die Instanz und den Speicher und komme auf den Betrag X. Jetzt kommt eine Besonderheit für den Traffic, da gehe ich mal kurz so, da steht nämlich Traffic und das bedeutet, man muss natürlich bei Azure auch Traffic bezahlen und die Standardregel bei Azure ist eigentlich immer, hereingehender Traffic in die Region ist kostenfrei, herausgehender Traffic kostet. Ja, also hereingehend ist kostenfrei, heraus kostet es. Azure Backup ist die einzige Ausnahme, wo Traffic komplett nichts kostet. Deswegen kann ich jetzt auch hier hinschreiben, dass es kostenfrei ist und wir haben keine weiteren Kosten. Das heißt, ich komme in diesem Preisbeispiel dann für 4,35 Terabyte an Daten, initiale Sicherung, auf einen Betrag von rund 400 Euro, was mich das dann im Monat kosten würde. Ja. Und das für dann für ein echtes Offsite-Backup, da wo man auch die Nutzer wirklich alle wirklich verteilt sein können, von überall sichern können und wiederherstellen können. Dann auch noch, das habe ich dann auch noch in den Slides, ich werde da in meinem Blog und wir werden es dann auch bestimmt hier nochmal dann verteilen, die Slides werden wir dann noch verteilen, habe ich in den Notizen auch noch was reingeschrieben, weil viele fragen mich dann, ja, 4,35 Terabyte an Daten, das ist schon eine Hausnummer, das über meine Internetverbindung zu übertragen. Ja, kein Problem, holt euch eine schnellere Internetverbindung. Nein, ist ein Spaß. Es gibt einen Service, der nennt sich Import-Export-Service und damit kann man Festplatten in der Gegend umherschicken. Diese sind natürlich gebitlockert und damit ist das natürlich wesentlich schneller, so große Datenmengen zu transportieren, als über die Internetverbindung. Wir haben derzeit für den Import-Export-Service eine Gerätegrenze von 6 Terabyte pro Festplatte. Das heißt, ich könnte in diesem Fall diese 4,35 Terabyte bequem auch auf einer Festplatte unterbringen. Und wenn man da mal reinguckt, was das kostet, das ist jetzt pro Gerät 69 Euro und ein paar zerquetschte, plus Porto und Versand. Ja? Also da kann sich jeder ausrechnen, was das kostet. Versandweg kommt auf den Dienstleister an, ich denke mal so 2 bis 4 Tage braucht so der typische Versandweg und dann habt ihr die Daten in der Cloud. Gut, damit bin ich jetzt auch schon durch und sehe auch von der Zeit, na, könnte man mal gucken. Fragen, wie gesagt, sind jetzt nicht so viele. Eine Frage, okay, noch zu den Redundanzoptionen. Es gibt halt 4 Redundanzoptionen. 2 habe ich erwähnt. Das eine ist, wie gesagt, lokale Redundanz. Das andere ist die Georedundanz. Und Georedundanz ist die Standardoption. Es gibt aber noch 2 weitere. Das eine ist noch die Zonenredundanz. Das ist eine Zwischenlösung zwischen der lokalen Redundanz und der Georedundanz. Bei der Zonenredundanz wird eine dieser 3 Kopien in ein anderes Rechenzentrum kopiert. Ja? Das heißt, wenn dieses eine Rechenzentrum ausfällt, dann hat man immerhin nochmal eine Sicherung in einem weiteren Rechenzentrum. Wenn man in einer Region unterwegs ist, wo man kein weiteres Rechenzentrum hat, dann wird diese 3. Kopie in die Partnerregion kopiert. Ja? Aber natürlich zu Zonenredundanzpreisen. Wichtig noch was zur Partnerregion, weil es dann häufig dann Fragen gibt, oh Gott, werden meine Daten irgendwo hin verschickt, wo ich es nicht möchte. Diese Partnerregionen sind festgelegt. Das heißt, bei Nordeuropa ist es Westeuropa und bei Westeuropa ist es Nordeuropa. Und das ist auch nicht änderbar. Ebenso auch dann bei der Microsoft Cloud für Deutschland haben wir auch die beiden Regionen, wie hießen sie, Germany Central und Germany Eastern, glaube ich, war das. Diese beiden sind natürlich dann die beiden Partnerregionen für sich gegenseitig. Ja, das heißt dann auch über eine dezidierte Leitung, dass die Daten auf keinen Fall dann die Microsoft Cloud für Deutschland verlassen können. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit der Zeit gut durch. Eine weitere Demo jetzt anzufangen, lohnt sich an der Stelle jetzt nicht mehr. Hier sind dann noch die Kontaktdaten, wenn noch Fragen sind. Meine E-Mail-Adresse peter.kirchner@microsoft.com, mein Blog. Da werde ich auf jeden Fall auch dann nochmal, ja, wir haben nachher dann nochmal die Session von 18 bis 20 Uhr. Ich denke mal, ich werde erst morgen dann nochmal einen kurzen Blogartikel dazu schreiben, wo dann nochmal die Slides zu finden sind. Twitter natürlich immer gerne, könnt ihr dann mir folgen, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten, ich habe super viele Kurse in der Microsoft Virtual Academy gemacht. Zu Automatisierung habe ich einen Kurs gemacht, wie man hier sieht, das heißt mit PowerShell mit Desired State Configuration habe ich dort was gemacht. TestLab-Aufbau mit SharePoint oder auch neuerdings SQL-Datenbankenverschlüsselung. Wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne mal anschauen. Es gibt eine Free Trial für Azure. Findet man auf der azure.com-Webseite. Einfach oben rechts, da steht kostenlos oder Free Trial, je nachdem, was man verwendet. Für 30 Tage gültig, 170 Euro. Nach den 30 Tagen ist einfach nur dieses Guthaben weg, mehr nicht. Das heißt, wenn man die kostenlosen Ressourcen von Azure nutzt, dann laufen die natürlich weiter. Man muss allerdings eine Kreditkarte angeben, aber das zu Identifikationszwecken. Das heißt, keine Angst, da ist immer standardmäßig ein Ausgabenlimit drauf. Das müsst ihr aktiv erst im Rechnungsportal rausnehmen, bevor überhaupt Kosten auf die Kreditkarte kommen können. Gut, dann bin ich damit an dieser Stelle durch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht sieht man den einen oder anderen mit einer der oder anderen Frage noch heute Abend nochmal wieder. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag.